wesentlichen Themen des Workshops, nicht nur des Workshops, sondern auch ihrer Arbeit ausgewählt. Vielleicht zwei Sätze noch zum Beirat und zur Plattform. In der Koalitionsverhandlung der brandenburgischen Regierung war vorgesehen, dass es eben einen Nachhaltigkeitsbeirat geben soll, der wesentlichen aus Vertretern der Wissenschaft, aber auch der Gesellschaft besteht. Dieser Beirat ist inzwischen eingerichtet worden, hat sechs Mitglieder. Und er ist sozusagen dafür da, die Landesregierung in allen wichtigen Fragen der Nachhaltigkeit zu beraten. Und eine der wichtigen Fragen ist natürlich auch die Wasserversorgung und aber auch das gesamte Wasserthematik, zu viel oder zu wenig Wasser. Das sind ja die beiden großen Punkte, die auch heute hier im Mittelpunkt stehen werden. Das zweite ist die Wissenschaftsplattform oder schon die Nachhaltigkeitsplattform. Das ist sozusagen eine Zusammenkunft der Initiativen für Nachhaltigkeit im ganzen Land, also eher sagen, eine Vertretung der Zivilgesellschaft. Auch dort steht das Thema Wasser ganz vorne und Herr Stock, der auch Mitglied ist, hat dies auch schon gegenüber der Plattform mehrfach vertreten. Und die Plattform ist auch gemeinsam mit dem Beirat bereit oder auch wünschen sich, dass wir aus diesem Workshop heraus auch eine eigene Stellungnahme an die Landesregierung verfassen. In welcher Form das geschieht, ob in Policybrief oder in einem Memorandum, das ist offen. Aber in jedem Fall ist dieser Workshop jetzt nicht nur rein dafür da, um uns auszutauschen, sondern auch letztendlich, um Empfehlungen an die Politik weiterzuleiten. Also von daher hat er eine gewisse Scharnierfunktion zwischen Wissenschaft, betroffenen Gruppierungen, Zivilgesellschaft und der Politik, vor allem der Landesregierung. Wir haben heute ein sehr, sehr, ich sag mal, ambitioniertes Programm. Ich werde deshalb mich unbeliebt machen und bitte darauf achten, dass wir die Zeiten auch einhalten. Ja, das will ich Ihnen aber von vornherein sagen. Bitte also Verständnis dafür, wenn die Ersten schon alles überziehen, dann haben die Letzten eben keine Möglichkeit mehr, ihre Beiträge zu leisten. Also da muss ich schon aus Fairnessgründen darauf achten, dass wir also hier wirklich unsere Zeiten auch einhalten. Ja, ganz zum Schluss noch ein paar technische Hinweise. Also es wäre schön, wenn Sie Ihre Mikrofone ausschalten, wenn Sie nicht reden. Das ist, glaube ich, sehr wesentlich. Wenn Sie dann reden, natürlich klar wieder einschalten. Sie können, das fände ich schön, sich auch sozusagen mit dem Video einschalten, damit man sieht, wen man vor sich hat. Aber das können Sie machen, wie Ihnen am besten passt. Wenn Sie aber eine ganz schlechte Verbindung haben, dann ist es schon besser, das Video auszuschalten. Dann kann man Sie zumindest gut hören, wenn Sie Ihren Beitrag leisten. Und jetzt frage ich nochmal an die Regie, an Ihrer, haben wir noch andere technische oder logistische Punkte, die wir anbringen müssen?
Was ich Sie bitten würde, ist, da wir eine sehr große Gruppe sind in der Diskussion, also für Ihre Wortmeldungen, die das elektronische Handzeichen zu nutzen, dann kannst du es auch besser sehen, Ortwin. Und die letzte Bitte an Sie ist, wenn Sie so nett sind, die meisten von Ihnen haben es schon gemacht, zu Ihrem Namen Ihre Institution dazu zu schreiben. Auch das macht es in der Moderation einfacher. Der Workshop wird aufgezeichnet. Wir machen die Aufzeichnung dann hinterher auf unsere Veranstaltungswebseite. Und sobald es möglich ist, werden wir auch die Präsentationen auf die Webseite stellen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Ihrer auch noch mal schon im Voraus für die gute Vorbereitung dieses Workshops. Und damit würde ich dann auch gleich weiterleiten in der Thematik. Also wir haben heute das Thema Wasser im Wasserworkshop. Und das Thema Wasser hat ja zwei große Dimensionen. Das eine ist Wassermangel, den wir in Brandenburg natürlich jetzt mehrere Jahre lang hintereinander auch gesehen haben. Und im März dieses Jahres ist ja auch wieder zu wenig Regen in Brandenburg gefallen. Das zweite kann aber auch sein, zu viel Wasser. Das ist dann, wenn wir Starkregenereignisse haben und dass es dann zu Überflutungen kommt. Also beides sind natürlich Elemente und Themen, die wir hier mit dem Workshop auch behandeln wollen. Dass dies natürlich um Zeichen des Klimawandels nochmal verstärkt mit den Symptomen des, sagen, des Wassermangels oder auch von ja, was Ereignissen einhergeht, wissen wir alle. Insofern ist es auch ganz wichtig, dass wir hier auch den Klimawandel und seine Auswirkungen mit in unser Portfolio mit aufnehmen, also unter die Lupe nehmen. Denn es geht ja auch darum, zukünftig zu sehen, wie wir mit den Herausforderungen, die mit Klimawandel verbunden sind, dann auch im Wasserbereich umgehen. Und damit bin ich schon beim ersten Thema des heutigen Tages. Wir haben den Initiator dieses Workshops und Ihnen auch nochmal ganz herzlichen Dank, Manfred Stock, bei uns. Und er wird nun sprechen über den Brandenburger Wasserhaushalt in der Klimakrise. Und Herr Stock, auch für Sie ungefähr 15 Minuten. Und dann haben wir noch gut 10 Minuten für Diskussion, aber das Wort ist jetzt bei Ihnen und wir freuen uns auf Ihren Beitrag.
Ja, herzlichen Dank für die Einleitung. Dann kann es jeder sehen, mein Impuls zur heutigen Veranstaltung.
Ja, gut zu sehen.
Brandenburg gewässerreich, aber wasserarm. Ziele, wie gehen wir damit um? Aktuelle Trends werden wir heute auch hier ausführlich behandeln und wie wir darauf dann in einer Gesamtstrategie der Anpassung eingehen. Das Thema ist ja nicht ganz neu und es gab auch nicht nur in jüngster Zeit sehr viele Workshops und Veranstaltungen dazu. Und Frage der Wasserbilanz, der wurde schon im ersten Nachhaltigkeitsbeirat des Landes angesprochen. Und das wurde auch aufgegriffen von der Brandenburgisch-Berlinischen Akademie der Wissenschaften in ihrem Diskussionspapier 7. Der Bericht vom Beirat mit ausführlichen Vorschlägen zum Umgang mit der Wasserproblematik. Den werde ich auch verwenden für den Vorschlag zu einem Policy Paper und einem Statement. Vieles davon ist noch offen, aber vieles, und das finde ich ausgesprochen gut, ist inzwischen schon in Arbeit im Land. Und ich freue mich, dass das heute auch in Grundzügen vorgestellt und diskutiert werden kann. Das vor allen Dingen für die Pflanzen verfügbare Wasser, das ist sehr im Abnehmen begriffen, über einen langfristigen Trend sogar, nicht erst im Zusammenhang mit den Trockenjahren, den letzten. Und das ist eigentlich entscheidend dafür, wie unser Land ausschaut. Häufig ist ja das Trinkwasser vordergründig auf dem Schirm. Aber damit das Trinkwasser auch langfristig gesichert wird, auch das Wasser für Industrieunternehmen, für die Landwirtschaft, dazu muss eigentlich der Augenmerk sehr viel stärker auf das Grundwasser gelegt werden. Das UFZ hat ja dazu einen Dürremonitor, wo man also aktuell auch sehen kann, wie sich das auch in der Tiefe gestaltet. Ganz aktuell hier vom April letzte Woche. Wir sehen, dass gerade auch bei uns in Brandenburg eben die Dürre durchaus kritisch ist. Wenn man sich das betrachtet, hier von meinen Kollegen Fred Hattermann vom PIC und Knut Kaiser vom Geoforschungszentrum, fragt man sich als Analyst der Vorgänge, sind wir eigentlich in Brandenburg auf dem Weg zur Steppe? Und wenn wir nichts tun, ist das tatsächlich auch nicht weit hergeholt. Wir müssen uns wirklich um den Landschaftswasserhaushalt kümmern, und zwar nicht nur, wie es hier in so einem extremen Beispiel Dürrefolgen 2018 bis 20 dargestellt ist. Und da gibt es an vielen Orten auch inzwischen in der Bevölkerung Aufmerksamkeit, Diskussionsforen, zum Beispiel am Sediner See, wo auch über Jahrzehnte hinweg das Wasser zurückgegangen. Und man diskutiert, was sind die Gründe dafür? Oder Strausberger See oder Großklinicker See. Also es ist flächendeckend an vielen Ecken und Enden in Brandenburg. Und das zeigt eigentlich, man muss sich drum kümmern. Und ich bin auch froh, dass sich jetzt das Land auch sehr viel stärker diesem Thema angenommen hat. Wir haben ein Flächenland und da ist die Nutzung natürlich entscheidend dafür, wie sich der Wasserhaushalt gestaltet. Verdunstung spielt eben eine Rolle, Versickerung. Und da haben wir einen ganz großen Beteiligten, ist über fast 50% der Fläche landwirtschaftlich geprägt. Und da haben wir eben auch sehr viele, wie hier gezeigt, Kanäle, Stauanlagen, Entwässerungsanlagen, die zum Teil in einem beklagenswerten Zustand sind und die mit Teil des Problems sind. Der Wald natürlich, 70% bei uns Kiefernmonokulturen, wo also es sehr trocken ist, der ein Mischwald mit Laubwaldbeständen, ist da sehr viel günstiger für den Wasserhaushalt. Aber wir haben eben auch die Siedlungen und da ist die Flächenversiegelung, nimmt immer noch zu. Und das ist ein wesentlicher Punkt, den wir auch in Brandenburg diskutieren und im Auge haben müssen. Nicht? Brandenburg, gewässerreich, ja, von der Fläche her gesehen, sind es also 3,4% ungefähr an Gewässern. Also tatsächlich sind die übrigen Landesteile sehr viel entscheidender. Aber wir haben ja in der Diskussion auch Zielkonflikte mitdiskutiert. Tesla ist so ein Beispiel. Aber wenn wir uns die Landwirtschaft anschauen, dann werden wir da noch ganz andere Probleme haben. Aber bei Tesla beispielsweise wird deutlich, dass bei der nachhaltigen Entwicklung, wenn man Klimaschutz betreibt, die Energiewende vorantreiben will, eine prosperierende wirtschaftliche Entwicklung haben will mit Innovationen, dass das auch dass man sich dann Gedanken machen muss, wie man das mit Wasserverbrauch, Abwasserbelastung unter einen Hut bringt. Und die nachhaltige Lösungsperspektive ist zum Beispiel Kreislaufwirtschaft, Abwasserrecycling und wie wir überhaupt mit Abwasser in der Landschaft umgehen. Und für Brandenburg natürlich ganz wichtig, wie gehen wir um eine bessere Biodiversität, Wasserqualität, weiterhin Ernährungssicherheit und Gesundheit zu erzielen. Land- und Bodendegradation, Versiegelung, Gewässerzustand sind die Punkte, die wir hier zu diskutieren haben. Es ist vor kurzem auch durch die Presse gegangen und das hat sich auch in diesem Doku, das ich unten im Videodoku als Link mit eingeblendet habe, kann man sich also noch anschauen. Wir haben in Deutschland generell ein Problem, das mit dem Wasser. Also hier die Daten von den Satellitenmissionen GRACE und GRACE Following, die zeigen eigentlich, dass in vielen Gebieten der Welt, aber auch in Deutschland, ein massiver Wasserverlust ist. Also da wird zum Beispiel darauf hingewiesen, dass für Deutschland in dieser Zeit 2002 bis 2020 der gesamte Wasserverlust etwa die Menge des Bodensees ausmacht, also durchaus nicht vernachlässigbar. Und der Trend ist also deutlich abnehmend. Rechts das Bild, dass das also vor allen Dingen auch Süddeutschland, Westdeutschland betrifft. Brandenburg natürlich auch. Wir hatten schon wenig, von daher kann da auch wenig sozusagen rauskommen. Aber ich empfehle wirklich, dass man sich das also anschaut. Wir haben deutschlandweit ein Problem. Wir haben es hier im Osten Deutschland schon bemerkt. Im Westen ist das noch nicht so angekommen. Kumuliert hier Beispiel Potsdam, die klimatische Wasserbilanz. Die letzten Trockenjahre ab 2018 sind deutlich zu sehen hier. Und insgesamt die Klimakrise äußert sich eben, wenn man sich die klimatische Wasserbilanz anschaut. Blau hier. Für auch Beispiel Potsdam, der Niederschlag ist nicht sehr hoch, auch sehr stark jährlich schwankend, auch saisonal schwankend. Die Verdunstung, die nimmt zu gerade und die wird auch in Zukunft zunehmen, weil da ist die Temperatur das Wesentliche. Und das letztendlich ist sozusagen die Schere, die da allmählich zugeht, was die Wasserverfügbarkeit angeht. Und da ist ein Teil für die Wasserverfügbarkeit natürlich auch die Grundwasserneubildung. Und daher brauchen wir so eine Gesamtstrategie. In Berlin heißt es Masterplan oder hier Gesamtstrategie zum Landeslandschaftswasserhaushalt. In Berlin das Gleiche. Auch hier sehen wir die Grundwasserneubildung, wie sie also da an der Station Berlin-Dahlem abnimmt. Wir sehen, das ist sehr stark auch schwankend. Die Daten muss man sich eben genau anschauen. Das passiert zum Teil, aber in Brandenburg ist das vielleicht im Flächenland noch sehr viel schwieriger zu schauen, wie da die Unterschiede im Einzelnen sind. Wie wird das weitergehen? Es gibt von den Klimaszenarien eine ganze Reihe verschiedener Betrachtungen, wie sich das in Zukunft bis zum Jahre 2100 entwickeln kann. Hier bei der jährlichen Grundwasserneubildung. Die dynamischen Modelle zeigen da große Unterschiede. Mögliche Zunahmen in der Zukunft bei einigen Modellen liegen in einem Bereich, der eigentlich im Unsicherheitsbereich liegt, sodass man also davon nicht ausgehen kann. Man muss sagen, die bisherigen Klimamodellrechnungen sind für Trendprognosen beim Grundwasser noch zu unsicher. Es gibt neue Klimamodellensemble-Rechnungen, die deuten auch eher einen abnehmenden Trend an. Das Problem dabei ist auch bei uns in Mitteleuropa die Unterschiede, die auch schwanken zwischen ozeanisch und kontinental oder zwischen Nordeuropa, Südeuropa haben wir unterschiedliche Bedingungen. Auch da schwankt sozusagen die Grenze der Witterungseinflüsse. Kommen wir zu einem Zwischenfazit. Wie sind die Trends zu bewerten? Da gibt es auch in Brandenburg Klimaprojektionsensemble, die auch für die 16 regionalen Einzugsgebiete da sind. Und im Fazit ist es so, dass im Ergebnis aller Betrachtungen der Veränderungen man sich langfristig auf eine deutliche Minderung der Grundwasserneubildung einstellen muss. Und das heißt, wir kommen also, müssen das berücksichtigen in der Gesamtstrategie, die wir heute diskutieren wollen im Politikfeld Wasser. Wie passen wir uns in Brandenburg im Wasserhaushalt an die Klimakrise an? Berlin ist ja auch dabei, gibt es Beispiele, Schwammstadt, Grundwasserversickerung, Vermeidung von Sturzfluten ist da ein wesentliches Thema. Was ich sehr gut finde in Berlin, da gibt es jetzt inzwischen letzte Woche das 25. Stadtgespräch. Ich war auch dabei, auch verschiedene, die heute hier teilnehmen, waren dabei. Wasser bewegt Berlin. Da werden Stand und Perspektiven zum Berliner Masterplan Wasser diskutiert. Wesentlicher Gesichtspunkt auch solcher Stadtgespräche ist, man zieht die Gemeinschaft mit an. Es geht ja auch um ein Bewusstsein zum Umgang mit Wasser, auch mit Abwasser. Kann man es als nutzbare, kostbare Ressource nutzen? Welche Möglichkeiten zum Recycling hat man und so weiter? Wasserversorgungsplan Berlin, da ist auch Brandenburg mit in der Diskussion, denn im Wesentlichen Berlin bezieht ja nicht eigenes Wasser, sondern das kommt von außen aus Brandenburg und viele der Wassergebiete liegen auch oder einige liegen eben auch in Brandenburg. Und das ist praktisch auch die Senke aus dem Umland, kommt das Wasser in Berlin zur Nutzung und von daher muss man das auch gemeinsam betrachten. In Brandenburg haben wir eben das Problem, wir haben eine große Fläche, das sind 16 unterschiedliche Flusseinzugsgebiete, die betrachtet werden beim Niedrigwasserkonzept. Und ich könnte mir vorstellen, dass die unterschiedlichen Bedingungen, die dort sind, hier ein Beispiel, was habe ich an Wald, wie ist das Verhältnis Laubwald zu Mischwald etc., was sind da die Möglichkeiten, dass man da mit Fallbeispielen und Diskussionsforen die unterschiedlichen lokalen und regionalen Anpassungsmöglichkeiten auch diskutiert. So wie das, die Stadtgespräche in Berlin, sowas könnte ich mir auch für Brandenburg vorstellen. Weitere Handlungsformen, Wiedervernässung von Feuchtgebieten, das ist der Artikel, aus dem das da drauf ist, wo sozusagen vorher, nachher verschiedene kleine Projekte zur Moorvernässung, zur Gewässerumgestaltung beschrieben sind. Insgesamt heißt das, wir müssen die Landschaft im Blick haben. Wir müssen da auch eine Transformation der bisherigen Bewirtschaftung vornehmen. Und zwar so, dass das eine integrierte Betrachtung ist, systemisch, synergistisch, solidarisch. Das heißt, die verschiedenen Nutzer, Landwirtschaft, Wassernutzer und auch die verschiedenen Bewirtschaftungsformen, die wir da haben, oder Siedlungsstrukturen, Infrastrukturen, die müssen gemeinsam überlegen, wie sie denn diesen doch letztendlich für alle Aktivitäten beschränkte Fläche gemeinsam nutzen, so dass im Ende für alle ein optimales Ergebnis herauskommt oder zumindest kein sehr negatives. Das heißt, Flächennutzungen für Klimaschutz, Wind, Photovoltaik, für Ernährung, Bioökonomie, Klimaresilienz und Biodiversität, das muss mit im Blickfeld dabei sein. Und das gestaltet sich dann in den Elementen einer Gesamtstrategie im Politikfeld Wasser. Also das Ziel ist ein nachhaltiger, klimaangepasster Landschaftswasserhaushalt. Und die Ausgangssituation...
Herr Stock, nur eine Minute, ja, nur dass
ja, Sie... Ja, habe ich diskutiert. Ja. Auch Starkregen neben Dürreperioden sind zu betrachten. Wir haben Hochwasser gehabt, da sind wir ganz gut aufgestellt, aber wir müssen bei Flächenversiegelung, Siedlungswasserwirtschaft, Abwasserbehandlung und den heute diskutierten Niedrigwasserkonzept versuchen, eine Lösung zu finden. Letztendlich haben wir wahrscheinlich auch Defizite in der Datenerhebung, der Abgabenstruktur. Wir brauchen auch ökonomische Steuerungselemente. Da haben wir heute ja auch einen Beitrag dazu, den wir diskutieren sollten. Ja, immer mehr Gemeinden droht Wassermangel. Aber gemeinsam können wir da eine Lösung finden, die unter Umständen doch gemeinschaftlich hinzukriegen ist. Ich bin da ganz optimistisch. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Stock, für diese sehr klare und deutliche Einführung und auch nochmal die Problematik zu verdeutlichen, sowohl der Gegenwart als auch das, was wir zukünftig zu erwarten haben. Wir haben für ein, zwei Fragen, Rückfragen noch Zeit. Ja, wir haben hinterher ja nochmal Zeit, das insgesamt zu diskutieren. Aber wenn jetzt ein, zwei Fragen noch an Herrn Stock sind, könnten wir die noch. Ja, Herr Zierath, bitte. Ja, dann von der Stadt Baruth. Ja, bitte, Herr Zierath, Sie können Ihre Frage stellen.
Ja, ich kenne den Vortrag von Herrn Stock schon. Wir haben uns vor kurzer Zeit in Baruth zum Nachhaltigkeitsseminar getroffen. Ich habe eigentlich nur eine Anmerkung. Es wäre schön, wenn dieser Vortrag unserer Landesregierung vielleicht mal zur Verfügung gestellt wird, weil wir siedeln zurzeit in Größenordnung Unternehmen an, die Wasser verbrauchen. Und das ist für Brandenburg eigentlich zurzeit nicht angesagt.
Ja, vielen Dank, Herr Zierath, ja, für die Anmerkung. Wir haben die Staatskanzlei heute dabei, Sie, Frau Eilers zum Beispiel, die wird das sicherlich auch weitertragen. Also von daher können Sie sicher sein, dass wir diesen Vortrag auch weiterreichen werden. Herr Zahn, bitte. Und damit würde ich jetzt für die erste Runde abschließen. Bitte schön, Herr Zahn.
Ja, vielen Dank. Herr Stock, Sie hatten ja bei den Maßnahmen, Vorschlägen an der letzten Folie etliche Sachen sehr dick hervorgehoben. Was mir als Gewässer- und Fischökologe so ein bisschen fehlt, das ist der Aspekt, dass wir unsere doch sehr stark degradierten Fließgewässer renaturieren müssen. Das ist eine wesentliche Maßgabe und Aufgabe der Wasserrahmenrichtlinie, wird momentan eben gar nicht mehr in so groß in den Fokus genommen. Viele denken, dass mit der Herstellung der Durchgängigkeit dann die Welt wieder in Ordnung ist, aber die ist es nicht. Und mir fehlt nach wie vor hier in Brandenburg ein konsequentes Konzept zur Renaturierung unserer Bäche und Flüsse.
Ja, vielen Dank, Herr Zahner-Stock. Wollen Sie kurz darauf antworten?
Ja, ich weiß, dass das beim Umweltministerium und auch beim Landesumweltamt auf dem Schirm ist. Wir hatten da auch letztes Jahr eine Anhörung dazu, wie der Stand ist. Daraus geht hervor, dass da in der Tat gewaltige Probleme da sind und dass man da noch gute Lösungen sucht, wie man denn mit unserem Gewässerzustand umgehen kann. Für mich gehört das auch dazu, dass man so ein Gesamtkonzept, dass das in so ein Gesamtkonzept, wie wir mit unserer Landschaft umgehen, mit eingebettet ist. Also dass man nicht nur, dass man ein integriertes Konzept hat und nicht nur die Oberflächengewässer betrachtet.
Ja, vielen Dank, Herr Stock. Das wird ja auch mit auch der Zielsetzung des heutigen Tages sein, dass er von verschiedenen Seiten, von der biologischen Seite, von der ökologischen Seite, von der Nachfrageseite eben auch sieht, was man hier im Einzelnen tun kann. Ja, ich würde jetzt gern zum zweiten Vortrag überleiten. Ich sehe schon, im Chat sind auch schon Anmerkungen dazu. Als zweites begrüße ich sehr Frau Irina Engelhardt von der TU Berlin. Sie wird uns jetzt etwas über Anpassungsstrategien für eine integrierte Grundwasserbewirtschaftung mitteilen. Frau Engelhardt, wir sind froh, dass Sie hier uns mit Ihrem Wissen auch Ihr Wissen ja teilen wollen und sind ganz gespannt auf Ihren Vortrag. Sie können jetzt loslegen. Danke.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich muss gestehen, mir wurde mitgeteilt, dass ich für eine halbe Stunde einen Vortrag machen soll. Insofern werde ich wahrscheinlich die 15 Minuten nicht ganz einhalten können. Ich bitte da um Nachsicht.
Ja, irgendwie bei 20 Minuten, ja, dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit für Rückfragen. Ja, das ist ja auch in dem Sinne.
Also. Ja. Gut, also das heißt, ich habe hier nochmal den Wasserbedarf in Berlin und Brandenburg aus dem Jahr 2016 zusammengestellt. Und wir können letztendlich sehen, dass Brandenburg einen Wasserbedarf etwa um 150 Millionen Kubikmeter pro Jahr hat, davon etwa 90% über Grundwasser speist. Ganz anders ist die Situation in Berlin, wo wir letztendlich einen Wasserbedarf von 210 Millionen Kubikmeter pro Jahr haben. Wir haben seit 2011 bereits einen steigenden Wasserbedarf und wir speisen etwa 60% über Uferfiltration in Berlin. Es gibt eine Prognose der Vereinigung der Wasserversorger Brandenburg und Berlin, die prognostiziert, dass im Jahr 2050 etwa die Einwohnerzahl in den quasi Speckgürtel um Berlin um 20% wachsen wird und damit etwa mehr als die Hälfte aller Brandenburger in diesem Bereich wohnen werden. Es gibt auch eine Prognose des Trinkwasserbedarfs bis 2050. Für Berlin wird ein Mehrbedarf von etwa 30 Millionen Kubikmeter pro Jahr prognostiziert. Und für Brandenburg von 20 Millionen Kubikmetern. Es gibt Prognosen der Berliner Wasserbetriebe, die sagen, dass unter Annahme dieser Bevölkerungsentwicklung des Klimawandels etwa in trockenen Sommermonaten der Spätzufluss nach Berlin hin im Mittelwasser um etwa 40% abnehmen wird. Das heißt, unser Gefühl ist, dass der aktuelle und auch zukünftige Wasserbedarf mit dem natürlich verfügbaren Wasserdargebot so nicht mehr komplett abgedeckt werden kann. Es wurde eben auch schon erwähnt, das Missverhältnis zwischen zum einen in Berlin der eigenen Trinkwasserproduktion und dem Zufluss quasi indirekt künstlich durch Abwasser aus Brandenburg zur Stadt Berlin. Wenn wir uns jetzt bestimmte Indikatoren, so wie ich es mal nennen, anschauen wollen über den Gesundheitszustand des Wasserhaushalts, dann sehen wir, das ist jetzt einfach ein Beispiel, was wir uns angeguckt haben, dass die Grundwasserleiter schon seit etwa 20 Jahren mit einem Abfall von bis zu 1,5 Metern reagieren auf Veränderungen im Wasserhaushalt. Und wir sehen auch, die durchgezogene Linie ist eben der Grundwasserspiegel, dass auf Niederschlagsereignisse unser Grundwasserleiter mit einer Verzögerung von vielen Monaten bis Jahren zum Teil reagiert. Das heißt also trockene Jahre aus 2018, 2019 sehen wir letztendlich erst mit einem Zeitversatz von ein, vielleicht sogar zwei Jahren wieder. Das heißt, aktuelle Stände des Grundwasserspiegel zeigen Ihnen nicht das aktuelle Jahr wieder. Wir haben im Rahmen von Promotion mal angefangen, eine Kartierung des Zustandes der Oberflächenwasser im Südost Brandenburg zu machen. Sie sehen hier mit den roten und orangenen Punkten Oberflächengewässer, die trocken sind oder stehen. Und wir können sehen, dass die nicht nur im Sommer trocken sind und stehen, sogar teilweise auch in den Wintermonaten. Und das ist natürlich insofern relevant, weil diese Bäche wiederum unsere Seen speisen mit Wasser und die Bäche wiederum Grundwasser gespeist sind, sodass das quasi die Antwort, die wir ja auch sehen können, ist, dass die Seepegel entsprechend fallen. So, das heißt, wir fragen uns jetzt endlich, was passiert denn mit dem Niederschlag, der auf die Erdoberfläche fällt? Wir haben hier mal mit einem klassischen statistischen Verfahren, das ist das Kille-Verfahren, langjährig seit 1995 im Einzugsgebiet Grünheide mit den Abfluss ausgewertet. Und wir können sehen, also der Mittelwert für die Grundwasserneubildung liegt für Brandenburg bei etwa 80 Millimetern pro Jahr. Und wir sehen, wir sind zum Beispiel in diesem Einzugsgebiet hier deutlich unter dem Mittelwert von Brandenburg. Und wir haben sogar ganz trockene Jahre gehabt, hier 2006, da waren wir gerade mal bei 23 Millimeter pro Jahr. Wenn Sie das hochrechnen, dann kommen wir, wenn wir nur die Grundwasserneubildung umrechnen, auf eine Wasserverfügbarkeit in diesem Einzugsgebiet von 10 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Was wir auch sehen, ist, dass Jahre mit starkem Niederschlag nicht automatisch mit Jahren mit hoher Grundwasserneubildung korrelieren, sondern der relevante Faktor, ich habe sie mit den Pfeilen dargestellt, ist eben die Temperatur. Also das heißt, die zu einem Anstieg der Evapotranspiration führt. Wir haben außerdem für das gleiche Einzugsgebiet, habe ich jetzt einfach hier so einen Snapshot gemacht, aus dem aktuellen Wassermanagementbericht des Landes Brandenburg. Und aktuell sehen wir gewisse Diskrepanzen zwischen der geringen Grundwasserneubildung, den fallenden Seepegeln, den fallenden Grundwasserspiegeln, den trockenen Flüssen und für dieses Einzugsgebiet hier, das ist die Bereich Untere Spree, eine Berechnung, eine Auslastung des Wasserdargebotes von gerade mal 25-50%. So, das heißt, was sind letztendlich vielleicht die Gründe, warum das noch nicht so ganz 100% die aktuelle Situation abbildet? Wir haben letztendlich ein Mosaik aus vielen verschiedenen landschaftlichen Situationen. Also das heißt, wir haben hier die Urstromtäler, wir haben die Sandergebiete, wir haben die Bereiche mit den Grund- und Endmoränen. Und all die sind ganz unterschiedlich, was das Grundwasser angeht. Zum einen haben wir im Urstromtal die oberflächennahen Grundwasserspiegel, die frei beweglich sind. Wir haben im Bereich der Sander häufig ein ganz geringes Wasserrückhaltevermögen. Und im Bereich der End- und Grundmoränen haben wir letztendlich gespannte hydraulische Verhältnisse und tiefe Grundwasserleitungen. Zusätzlich haben wir natürlich einen Einfluss, wurde eben auch schon erwähnt, der Vegetation auf die Grundwasserneubildung. Hier gibt es eine Arbeit für Nordostbrandenburg, wo das Verhältnis des Einflusses zwischen Klima und letztendlich der Altersstruktur der Bäume und der Vegetationsdecke des Bodens zusammengestellt wurde. Und interessanterweise hat zu 47% auf den fallenden Grundwasserspiegel die Vegetation Einfluss gehabt und nicht das Klima. Und Sie sehen es auch auf der rechten Abbildung. Mit den Dreiecken sind zum Beispiel die Kiefern dargestellt, dass mit Alter des Waldes extrem das Zurückhalten der Sickerwasserrate abhängt. Und wenn Sie es hier unten vergleichen, sehen Sie es auch nochmal. Also das heißt, bei Kiefern, wenn sie recht alt sind, reduziert sich letztendlich die Sickerwasserrate aus dem Freilandniederschlag gerade mal auf 1%, während ein Buchenbestand hier 15-12% durchlassen kann. Was haben wir noch an Problemen? Letztendlich, dieses ist jetzt einfach mal ein Schnitt durch die Region, wo wir die Grundwasserneubildung gerechnet haben. Und Sie sehen eben Gebiete, so hier, wo unser Grundwasserleiter gar nicht ausgebildet ist. Das heißt also, es gibt unser Hauptgrundwasserleiter, aus dem wir das Trinkwasser fördern. Also das heißt, es gibt zahlreiche Lokationen, da fehlt der Grundwasserleiter 2. Und wir haben sogenannte hydraulische gespannte Bedingungen. Das heißt, selbst wenn wir Grundwasserneubildung haben, ist die gar nicht in der Lage, meinen Grundwasserleiter auch mit Wasser aufzufüllen. Quasi das Fass ist voll und da geht nichts mehr rein. Das heißt, wenn wir derartige strukturelle Eigenschaften unseres Untergrundes vernachlässigen, führt es automatisch zu einer starken Überschätzung des Grundwasserdargebotes. Zudem müssen wir noch beachten, das ist zum einen die hydraulische Antwort, es gibt aber auch letztendlich die Sickerwasserrate oder wann das Wasser wirklich in den Grundwasserleiter kommt. Und ich habe hier, das ist jetzt für Berlin, das können wir aber übertragen auf Brandenburg, eine Abbildung mitgebracht, wo Sie sehen, in den Talbereichen ist das Wasser gerade mal 1-5 Jahre alt. Gehen wir aber eben in den Bereich der Grundmoränen, dann haben wir sogar Wasser, das bis zu 100, zwischen 50 und 100 und im Mittel vielleicht so 30 Jahre alt. So, das heißt, wir haben also diese verschiedenen Grundwasserstockwerke und haben nun die Möglichkeit, die auch unterschiedlich zu bewirtschaften. Auf die Linken möchte ich nicht eingehen, die sind immer wieder erwähnt worden. Ich habe sie deshalb hier mal rausgenommen. So, zack, genau. Und möchte stärker auf die Bewirtschaftung des Grundwasserleiters 2 beziehungsweise der Grundwasseranreicherung und auch des tiefen Grundwasserleiters hinweisen. Schauen wir uns die Grundwasseranreicherung an. Es gibt die Option, die verschiedenen Stockwerke entsprechend zu nutzen. Also das heißt, wir können die Erdoberfläche nutzen. Das sind in dem Fall erstmal die Seen und Stauseen. Wir können den tiefen Grundwasserleiter nutzen und können damit letztendlich das Grundwasserdargebot, wenn wir dort Wasserspeicherung, auch wirklich erhöhen. Und wir können Grundwasserleiter 1 und den Boden mit Wasser anreichern und erreichen damit hauptsächlich wasserabhängige Ökosysteme. Das heißt, wenn wir die vergleichen, dann sehen wir, unsere Geländeoberfläche hat zwar ein großes Speichervolumen, häufig aber auch hohe Verdunstungsverluste. Grundwasserleiter 1 und der Boden hat ein kleines Speichervolumen, auch Verdunstungsverluste. Grundwasserleiter 2 hat letztendlich das Hauptspeichervolumen und natürlich ist durch die Überdeckung entsprechend vor Verdunstung geschützt. So, gehen wir jetzt mal stückweise unsere Stockwerke durch. Also, das heißt, ich habe Ihnen hier mal die Lokationen der Talsperren jetzt hier im Spreeeinzugsgebiet mitgebracht. Also, das heißt, man ist ja bemüht, das Wasser letztendlich in den Talsperren zu speichern und man könnte ja auch das Wasser entsprechend an die Spree hinabschicken. Jetzt haben wir allerdings ein kleines hydraulisches Problem in diesem Einzugsgebiet und zwar haben wir hauptsächlich effluente Bedingungen. Das heißt, das Wasser fließt aus dem Grundwasserleiter in den Vorfluter und damit können wir mit dieser Bewirtschaftung überhaupt nicht das Grundwasser erreichen. Auf jeden Fall nicht in einer grundwasserbespeisten Wasserwirtschaft. Die Situation ist besser, natürlich, wenn wir uns den Spreewald anschauen oder die Wirkung auf Berlin. Dann natürlich ist es positiv zu wirken, bewerten und natürlich auch die Auffüllung der Absenkungstrichter in dem Bergbaubereich. So, das nächste, was wir machen können, ist, wir können letztendlich eben im oberflächennahen Bereich Flusswasser einspeisen. Das tun wir schon, wie zum Beispiel am Wasserwerk Briesen. Nun können wir aber auch statt Niederschlagswasser Abwasser wählen. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel des San Gabriel Rivers in Kalifornien mitgebracht, wo in die Seitenarme dieses Flusses Abwasser eingeleitet wird. Dieses ermöglicht es einer Stadt wie Los Angeles auch eine relativ gute Wassersicherheit zu haben. Wir machen das im ganz Kleinen im Norden von Berlin, und zwar im alten Rieselfeld-Ruprechtsfelde, wo heutzutage noch 5000 Kubikmeter Abwasser pro Tag in die Schönungsteiche eingebracht wird. Wir haben damit eine Stützung des Landschaftswasserhaushaltes, aber nicht eine Erhöhung der Wasserverfügbarkeit für letztendlich die Trinkwasserversorgung. Ich möchte hier nochmal ganz kurz auf die Risiken eingehen, weil das ja auch immer wieder erwähnt wird mit dem Abwasser. Es gab ein BMBF-Forschungsprojekt Elan, wo letztendlich verschiedene Spurenstoffe auf dem Rieselfeld angeschaut wurden. Und wir können sehen, es gibt Spurenstoffe, die sind schon vor 30 Jahren eingebracht worden und die finden wir heute immer noch mit etwa 0,3 Mikrogramm pro Liter. Wir haben aktuelle Spurenstoffe wie Benzotriazol, ein Korrosionsschutzmittel, was sogar bis zu 10 Mikrogramm pro Liter in Grundwasserleiter 1 gefunden wurde. Zu Grundwasserleiter 2 liegen keine Ergebnisse vor. Ich möchte Sie auf den Schwellenwert des UBAS für Arzneimittel im Grundwasser von 0,1 Mikrogramm pro Liter hinweisen. Das heißt also, wollen wir Abwasser in die Landschaft einbringen, müssen wir voraussichtlich die natürliche Leistungsfähigkeit des Bodens noch erhöhen im Bereich der Sorptions- und Abbauleistungen. Wir müssen ganz sicher entsprechend monitoren, wie wir es früher auch in der Altlastensanierung gemacht haben. Und letztendlich, was auch immer wieder angesprochen wird, ist gegebenenfalls im Bereich der Schlammbehandlung ein Wechsel zwischen Anaerob- und Aerobestufe, wo wir aktuell die Aerobestufe vor der Anaerobenstufe haben und letztendlich eben auch die Nachrüstung unserer Kläranlagen mit der vierten Reinigungsstufe, um eben diese organischen Verbindungen rauszubekommen und Abwasser besser Qualität zu haben. Gehen wir zum Grundwasserleiter 2. Also das heißt, der Bereich, den ich hier mal so magentafarben eingetragen habe. Wir haben diese Besonderheit, was ich erwähnt habe, dass wir mehrheitlich gespannte hydraulische Druckverhältnisse haben. Also unser Grundwasserleiter sitzt hier, aber der Druckspiegel sitzt da oben im Grundwasser-Nichtleiter. Das habe ich Ihnen hier nochmal aufgetragen für den Südosten Berlins. Alles, was schräg gestrichelt ist, sind gespannte hydraulische Verhältnisse. In diesen Bereichen letztendlich können wir eine Wasserspeicherung nur noch mit Hilfe zusätzlicher technischer Maßnahmen erreichen, weil letztendlich die Grundwasserneubildung den Speicher ja gar nicht mehr anreichern kann. So, was können wir da zum Beispiel machen? Ich habe Ihnen hier nochmal, damit es etwas besser verständlich ist, die Druckspiegel von unseren drei Grundwasserleitungen mitgebracht. Also wir sind hier im Bereich Müncheberg und wir sind hier in der Nähe von Lindenberg. Sie sehen in grün Grundwasserleiter 1 den Druckspiegel, Sie sehen in blau den Grundwasserleiter 2 den Druckspiegel und in gelb den Grundwasserleiter 3. Wir können sehen, dass wir auf der rechten Abbildung eine von oben nach unten gerichtete Strömung haben. Also es fließt von 1 und 2 und von 2 und 3. Auf der anderen Seite, in der Nähe von Müncheberg, ist das andersrum. Es fließt von 1 in 2, aber von 3 in 2 aufgrund der unterschiedlichen Druckspiegel. Und wir können auch sehen, der rechte Grundwasserleiter ist komplett gespannt, dass so wie Grundwasserleiter 1 reagiert, 2 und 3 mitschwingen. Ja, auf dem linken haben wir im oberen Grundwasserleiter freie Verhältnisse, da reagiert etwas abgedämpfter. Das heißt, wenn wir nun den Niederschlag mit der Antwort unserer Grundwasserleiter vergleichen, dann sehen wir, dass zwischen dem Niederschlagsereignis und der hydraulischen Antwort in Grundwasserleiter 1, in diesem Fall 2 Jahre, dazwischen liegen. Und wenn Grundwasserleiter 1 reagiert, reagieren alle Grundwasserleiter synchron mit. Das heißt, fördern wir aus Grundwasserleiter 2, fördern wir automatisch auch indirekt aus Grundwasserleiter 1 und in einer hydraulischen Situation wie auf der linken Abbildung sogar aus Grundwasserleiter 3. Und wenn wir das noch gegenkorrigieren über das Salz, kann es sogar noch zu einer Strömungsumkehr in diesen Situationen kommen. Das heißt, das müssen wir im Kopf haben. So, es gibt Beispiele, wo man in derart komplexen Situationen durchaus intelligente Bewirtschaftungssysteme entwickelt hat. Ich möchte Ihnen hier das Beispiel aus London mitbringen, wo man eben auch so ein vergleichbares System hatte. Was man hier gemacht hat, ist, Sie sehen hier mit den Pünktchen überall Anreicherungsbrunnen, Sie sehen hier noch so Seebecken, da ist die Themse dann, die da eingespeichert wird und gleichzeitig an denselben Orten in Namenbrunnen. Was wir machen können ist, man hat es hier gemacht, so in den Sommermonaten durchaus eine Überförderung, also Overpumping zulassen, sodass wir letztendlich aus gespannten in freie Druckverhältnisse wechseln. Damit erzeugen wir auf einen Schlag während dieser Monate ein sehr, sehr großes Speichervolumen, weil wir ja dann die andere hydraulische Situation haben. Und dann kann man in den verbleibenden Monaten kontinuierlich und langsam mit entsprechendem Wasser, was auch immer, Flusswasser, Regenwasser, wieder auffüllen. Das sieht man hier abgebildet. Das heißt also immer, wo das Blaue, wo die blauen Balken sind, wurde entnommen und in den roten, in den grünen Breitenschirm wurde gefördert. Und wir sehen hier auch in der Abbildung drin, wie letztendlich aus dem Gespannten ein freier Grundwasserleiter erzeugt wurde. Das hat es London erlaubt. Grundwasserspiegel, die seit 1950 um 15 Meter abgesunken sind, wieder entsprechend zu erhöhen und bei einer Wasserversorgung, die gigantisch ist, von 840 Millionen Kubikmeter pro Jahr, auch in den Sommermonaten eine Wassersicherheit über dieses System herzustellen. So, das war letztendlich der Grundwasserleiter 2. Ich möchte noch einen kleinen Exkurs in den Grundwasserleiter 3 machen. Also, das heißt, wir haben natürlich auch noch diesen tiefen Grundwasserleiter und es ist die Frage, kann er vielleicht auch als Wasserressource beitragen? Wir haben letztendlich leicht salziges Tiefenwasser in diesem Grundwasserleiter. Ich habe Ihnen das hier aus einer Arbeit mitgebracht. Also wir haben einen Mittelwert gemäß dieser Publikation von 130 Milligramm Chlorid pro Liter, Maximalwerte von 7 Gramm. Chlorid pro Liter. Das ist wenig, wenn Sie das mit Meerwasser vergleichen, wo wir 35 Gramm pro Liter haben. Man könnte dieses Wasser zur Wiedervernässung von Feuchtgebieten einsetzen. Ein gutes Beispiel sind die Berliner Wasserbetriebe, die das am Barsteinmoor im Grunewald auch tun. Man kann es als Bewässerungs- und Industriewasser einsetzen. Es gibt ein Beispiel einer Wüstenfarm in Australien, wo nur mit Solar und Meerwasser tatsächlich 17.000 Tonnen Gemüse mit dieser Methode her produziert werden. Und wir können es natürlich zur Trinkwasserversorgung einsetzen, wie es unsere deutschen Inseln auch schon tun. Aber, um nochmal auf das zurückzukommen, was ich vorher erwähnt habe, wenn wir in Grundwasserleiter 3 anfangen zu fördern, dann hat das natürlich automatisch Rückwirkungen auf die Hydraulik im Grundwasserleiter 2. Und alles ist gesteuert von der Grundwasserneumenge. Also wenn die nicht hoch genug ist, haben wir auch mit diesen Grundwasserleitern nicht genug Wasser. Das heißt, wir haben also Methoden, wie zum Beispiel die Umkehrosmose, wie auch das Destillieren von eben diesen salzhaltigen Wässern, die es uns erlauben würde, Trinkwasser zu erzeugen, was aber eben sehr, sehr mineralarm ist. Das heißt, wir müssten es zusätzlich mit Mineralstoffen versetzen. Wir haben hohe Kosten. Die aktuelle Produktionskosten für entsalztes Meerwasser liegen bei 50 Cent pro Kubikmeter. In Brandenburg sind wir bei 2,25 Euro inklusive Netzinfrastruktur bei der Wasserproduktion. Wir haben einen hohen Energieaufwand, den wir nur über regenerative Energien sicherlich einspeisen können. Und wir haben immer als Abfallprodukt die konzentrierte Salzlake, die in hohen Massen anfällt und wo wir uns Lösungen überlegen müssen. Damit möchte ich zusammenfassen. Ich habe Ihnen auf der rechten Seite, das ist vom 1. März 2022, einen Snapshot aus dem Dürremonitor des UFZs mitgebracht. Sie sehen, Brandenburg war schon im März nicht so ganz auf dem Höhepunkt. Also, das heißt, aus unserer Sicht sind aktuelle Abschätzungen oder vernachlässigen aktuelle Abschätzungen des Wasserdargebotes noch ein paar relevante Einflussfaktoren, wie zum Beispiel die Verfügbarkeit des Wasserspeichers, Vegetationstyp und Alter, als auch die hochzeitliche Variabilität der Infiltrationsdynamik. Unser Grundwasserspiegel antwortet mit einer ein- bis zweijährigen zeitlichen Verzögerung auf Niederschlagsereignisse und fällt seit Jahrzehnten. Oberflächennahe Wasserspeicherung kann lediglich die Wasserverfügbarkeit für wasserabhängige Ökosysteme erhöhen, wirkt sich aber wenig auf das Trinkwasserdargebot aus. Abwasserwiederverwertung bedarf eines hochaufgelösten Monitorings, angepasster Reinigungsstufen und der Nutzung der Reinigungsleistung des Bodens. Wenn wir den Abfluss in dem Vorflöter erhöhen, also über Talsperrenbewirtschaftung, hat das aufgrund der effluenten hydraulischen Bedingungen relativ wenig Einfluss auf eine grundwassergespeiste Wasserwirtschaft. Wasserspeicherung im tiefen Grundwasserleiter ist an sich die effizienteste Methode, aber aufgrund der häufig gespannten hydraulischen Verhältnisse brauchen wir ein optimiertes Pump- und Anreicherungsmuster, um überhaupt einen Speicher zu schaffen. Und letztendlich bestünde die Möglichkeit, mithilfe von entsalztem tiefen Wasser auch Bewässerungsindustrie und Trinkwasser zu produzieren oder auch den Wasserhaushalt von Ökosystemen zu schützen. So, jetzt haben wir es, genau. Damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, als auch beim MLOK, dem LFO und auch dem LBGR, die uns schon sehr viele Daten zur Verfügung gestellt haben. Und bin für Fragen offen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Engelhardt, für diesen sehr informationsreichen Vortrag. Wir hatten auch schon ein paar Aspekte im Chat, ja, zum Thema, ob man zum Beispiel eben salzartiges Wasser zur Bewässerung von Feuchtgebieten einsetzen sollte. Ja, das sind ja die Themen, die man auch noch weiter diskutieren will. Wir haben wieder Zeit für ein, zwei Fragen. Wer möchte sozusagen die Fragerunde beginnen? Ja, Herr Zülke, bitte.
Ja, ich muss hier mal kurz. Ja, schönen Dank für den Vortrag. Sehr interessant, umfassend. Was ich sehr gut fand, dass auch der Güteraspekt mal hier mit betrachtet wurde. Bei den ganzen Wasserhaut zur Betrachtung, ja, fällt die Güte immer hinten runter. Und das ist ein Problem, was wir in der Wasserversorgung ja jetzt schon merken, dass sich also auch die Wasserbeschaffenheit verändert. Und wir haben da in Brandenburg speziellen Verhältnisse, sind darauf eingegangen mit dem Salzwasser. Das Salzwasser steigt also auch schon auf. Und wenn man oben im zweiten Grundwasserleiter, sag ich mal, eine Druckentlastung durchführt, zu viel Wasser fördert, und dann kann man das Gleichgewicht stören. Ich sage mal, es ist so, als wenn man den Stöpsel unten zieht und dann steigt das Salzwasser auf und dann ist es kaum noch aufzuhalten. Da muss man ein großes Augenmerk drauf legen. Und auch nochmal mit den Spurenstoffen. Das ist also so, dass wir auch schon in den zweiten Grundwasserleiter Spurenstoffe haben, die übers Uferfiltrat kommen. Potsdam gerade als Unteranlieger von Berlin. Uns kommt dann das ganze Abwasser vorbei und entsprechend Spurenstoffe. Und das ist also eine deutlich größere Palette, als Sie genannt haben. Also gerade die Arzneimittelrückstände spielen da eine große Rolle. Phenazon, was auch immer noch eingesetzt wird. Da gibt es aber auch Altlasten bei Oranienburg, die da anscheinend immer noch ausbluten. Aber auch heute ist es noch im Einsatz. Das findet man Gabapentin, Valsartansäure, also auch neuere Stoffe, die eingesetzt werden in Größenordnung. Und die bereiten uns schon große Sorgen. Und insofern ist einmal diese Problematik Anreicherung mit Abwasser ein ganz heißes Thema. Es gibt ja diese EU-Verordnung zur Wasserwiederverwendung. Das ist auch schon ein Ansatz, auch ein richtiger Ansatz. Aber da geht es ja erstmal um landwirtschaftliche Nutzung hauptsächlich. Und sag mal, zur Auffüllung der Ressourcen und des Grundwassers und da Trinkwassergewinnung draus. Da sehe ich ein ganz, ganz großes Risiko oder nicht die Möglichkeit, das in der Form zu nutzen. Dann müsste das Abwasser so weit gereinigt sein, dass dort wirklich die Spurenstoffe nicht nur die Spuren sind, sondern gar nicht mehr vorhanden sind. Und so weit sind wir da, glaube ich, lange nicht. Die Berliner machen da ja schon Bemühungen und wollen ihre Kläranlagen nachrüsten. Und hoffen wir, dass das dann auch, sage ich mal, sich positiv auf die Oberflächengewässerbeschaffenheit auswirkt und dann auf die Wasserversorgung in Potsdam und der Unteranlieger von Berlin. Und ein Thema habe ich noch, ja, zu den tiefen Grundwasserleitern. Also sind ja nicht alle tiefen Grundwasserleiter versalzen. Es gibt auch gute, tiefe, pleistozäne oder tertiäre Grundwasserleiter, die Süßwasser sind und die auch für die Wasserversorgung genutzt werden können.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Türke, für diesen Beitrag. Das war ja mehr ein Kommentar jetzt nochmal. Ich glaube, auch in dem Chat wurde immer wieder verdeutlicht, dass das Thema Nutzung von Salzwasser oder eben auch Nutzung von Abwasser natürlich auch eben ökologische Probleme mit sich bringt und nicht nur löst. Ja, ich glaube, Frau Engelhardt, Sie hatten das ja auch darauf hingewiesen. Jetzt, Herr Türke, Sie haben es nochmal sehr verdeutlicht. Im Chat ist es nochmal gekommen. Ich denke, das Thema wird sich auch, ich sag mal, in den weiteren Vorträgen durchziehen. Ich habe jetzt keine weiteren Beiträge mehr. Dann würden wir jetzt auch zum nächsten Beitrag kommen. Und dieser nächste Beitrag, UFZ, ist ja schon erwähnt worden. Ja, Frau Engler, Sie hatten im letzten Vortragsfolie ja auch schon angeklungen. Und da sind wir sehr froh, dass wir hier Herrn Erik Gavel gewinnen konnten. Herr Gavel, vielen Dank, dass Sie aus Leipzig hier hinzukommen. Und er wird uns vortragen über Anforderungen an eine bedarfsgerechte, soziale und nachhaltige Abgabengestaltung der Wasserwirtschaft im Klimawandel. Also auch ein Beitrag, der sich sehr gut jetzt ergänzt zu dem, was wir gerade gehört haben. Herr Gavel, vielen Dank, dass Sie dabei sind und wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und schönen guten Tag in die Runde. Ich habe mir erlaubt, den Titel etwas einfacher zu fassen. Wir sagen Wasserwirtschaft im Klimawandel, der Beitrag von Abgabenlösungen. Wir kommen also jetzt zu einer Möglichkeit, auf die nochmal eindrucksvoll geschilderte Problemlage mit einem möglichen Ansatz, einem möglichen Instrument einzuwirken. Ich würde dazu einen kleinen Überblick geben wollen, welche Abgaben handelt es sich denn da in der Wasserwirtschaft, aber auch für die Wasserwirtschaft. Würde vielleicht noch mal motivieren, warum eigentlich Abgaben in Betracht kommen. Was sind denn da die Mehrwerte, wenn wir Abgabenlösungen nutzen? Und würde dann, das ist natürlich theoretisch ein tagesfüllendes Thema, vielleicht zwei Punkte mal herausgreifen, nämlich Wasserentnahmeabgaben und auch die sogenannte Niederschlagswasserabgabe aus dem Abwasserabgabengesetz. Die Frage ist, was ist zu tun? Was sind denn da die Handlungsbedarfe, um das Ganze funktional zu nutzen? Vielleicht auch noch mal ein Blick auf Sozialverträglichkeit, da Abgaben ja immer auch als Belastung gelten, und würde dann mit einem Fazit abschließen. Ja, zunächst ein ganz kleiner Überblick. Was gibt es denn da für Abgabenlösungen? Also wenn man genau hinschaut, gibt es eine ganze Menge. Die wichtigsten sind aber die mit lenkendem Anspruch, die uns also bei der Bewältigung des Klimawandels durch Verhaltensveränderungen unterstützen könnten. Das sind die Bundesabwasserabgabe, die seit 81 erhoben wird, aber auch die Wasserentnahmeabgaben, auch Entgelte, die derzeit in 13 Bundesländern erhoben werden. Das ist ein Instrument, mit dem ging es 1988 los, Baden-Württemberg. Es gibt verschiedene andere Abgaben formal, die aber eher andere Aufgaben haben, wie etwa Benutzungsgebühren für die Schifffahrt. Das ist für uns nicht so interessant. Und ich habe unten nochmal notiert, es gibt eine Reihe von Ideen sozusagen für weitere Lenkungsabgaben, wo im Grunde die Konzepte in der Schublade liegen, wo das Ausland Erfahrung hat, die sich vielleicht erstmal an andere richten, Düngemittel, Pflanzenschutz, Arzneimittel, die aber letztlich natürlich stark dann auf die Wasserwirtschaft, zugunsten der Wasserwirtschaft wirken. Ich werde mich aber heute sozusagen auf die ersten beiden beschränken, die wir auch schon haben. Das ist natürlich eine günstige Situation. Ja, ich habe mir da so ein bisschen die Fingerwunden geschrieben in den letzten Jahren, wie man das alles konkret umsetzen kann, wie man das aktivieren kann. Damit will ich Sie jetzt nicht langweilen, aber nur, dass Sie mal sehen, da gibt es also einiges auch an Studien zu diesem Thema, auf die ich mich hier stützen kann. Gut, überlegen wir vielleicht zu Beginn nochmal, was gewinnen wir denn, wenn wir mit Abgaben arbeiten? Insbesondere eben anderen Instrumenten, also Ordnungsrecht, die Lösung, Steuermittel, freiwillige Lösung. Dann ist klar, natürlich Abgaben erbringen Finanzmittel für die öffentliche Hand. Das ist das, was man so als erstes wahrnimmt, anders als andere Instrumente und woran auch die Länder natürlich ein großes Interesse haben. Sie sind aber auch anders als die allgemeine Steuerfinanzierung verursachergerecht, wenn sie gut designt werden. Sie haben eine Ausgleichsfunktion, das heißt, sie lasten Kosten, die sonst der Gesellschaft anfallen, an die Verursacher zurück. Das, was die Wasserrahmenrichtlinie Umwelt- und Ressourcenkosten nennt. Und zwar auch für das, was noch an zulässiger Restbelastung oder Restentnahme erfolgt, also was ordnungsrechtlich nicht mehr beanstandet wird. Auch dafür muss bei einer Abgabe zu Recht gezahlt werden. Wir haben es mit einem milderen Mittel des Vorsorgeprinzips zu tun. Und nicht zuletzt steckt hinter der Abgabe die Idee der ökonomischen Effizienz. Es werden Anreize gesetzt. Es werden die kosteneffizienten Maßnahmen zuerst ausgewählt. Und nicht zuletzt werden Produkte, die wasserintensiv oder abwasserintensiv hergestellt werden, in den Preisen korrigiert, zu Recht, damit wir auf den Märkten, damit auch die Nachfrage sieht, hier wird sozusagen unter Wassereinsatz produziert im Vergleich zu etwa anderen Produkten und Diensten. Also drei wichtige Funktionen. Die Finanzierung liegt, glaube ich, auf der Hand. Das zweite ist der Ausgleich von verbleibenden Umwelt- und Ressourcenkosten. Ökonomen sprechen auch von externen Kosten, die ansonsten die Gesellschaft als Ganzes tragen müsste. Und eine kosteneffiziente, permanente Anreizwirkung über sein Verhalten, etwa als Abwasseraneigner oder als Wasserentnehmer nachzudenken. Also das, was wir als Lenkung bezeichnen. Ja, und vielleicht nochmal gesagt, alle drei Funktionen kann man etwa durch Ordnungsrecht nicht gewährleisten. Das Ordnungsrecht bringt keine öffentlichen Mittel auf. Es gleicht die verbleibenden Umwelt- und Ressourcenkosten nicht aus. Und es setzt auch keine Lenkungsanreize, um weiter über Vermeiden oder Vermindern nachzudenken. Vielleicht nochmal eine wichtige Sache. Wenn man das so ökonomisch vorträgt, wird einem häufig entgegengehalten, was wollen Sie eigentlich? Das ist dann so dieser Tenor, Deutschland sei ein wasserreiches Land. Wir haben eben noch mal sehr gut gehört, dass es für Brandenburg schon ganz anders aussieht. Ökonomische Knappheit ist nicht Mangel, sondern ökonomisch knapp bedeutet, ich schließe alternative Verwendung aus und dann geht eben nicht alles. Ja, wenn ich einen Grundwasserleiter, den ich als Senke für Nitrate und Pestizide zulasse, kann ich ihn nicht gleichzeitig für Trinkwassernutzung in Anspruch nehmen. Das ist die ökonomische Knappheit, die eine sinnvolle Bewirtschaftung rechtfertigt. Dazu brauche ich gar keinen Mangel. Der kommt aber natürlich möglicherweise regional und saisonal noch hinzu, wie wir gesehen haben. Es gibt dann beispielsweise die Argumentation, also so eine Vorsorgeabgabe, Wasserentnahme, das ergibt auch gar keinen Sinn. Es gäbe keine Knappheit, da wird dann sozusagen auf den mengenmäßigen Zustand der Grundwasserleiter hingewiesen. Das ist sozusagen schon ökonomisch falsch, abgesehen davon, dass wir eben nochmal gesehen haben, dass regional, saisonal und durch den Klimawandel sich die Situation hier verschärft. Gut, kurzer Blick auf die zwei wichtige Instrumente, die wir schon haben, die wir sozusagen im Instrumentenkasten haben und die wir eigentlich nur noch aktivieren müssten für unsere Fragestellung, unsere Problemstellung. Zum einen haben wir die Wasserentnahmeentgelte. Da hat sich im letzten Jahrzehnt viel getan. Rheinland-Pfalz hat neu eingeführt, Sachsen-Anhalt hat neu eingeführt, Nordrhein-Westfalen hatte so ein bisschen Schlingerkurs. Bei Hessen und Thüringen gibt es sozusagen immer wieder politische Initiativen. Und mit großem Interesse habe ich gehört, dass die bayerische Staatsregierung in Form des dortigen Ministerpräsidenten eine Wasserentnahmeabgabe angekündigt hat für diese Legislatur. Also da darf man sehr gespannt sein. Insofern gibt es da einen klaren Trend sozusagen zugunsten der Wasserentnahmeentgelte. Die sind sozusagen erprobt seit Jahrzehnten, sind rechtlich abgesichert durch eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, konzeptionell geklärt und sofort verfügbar. Sie entsprechen auch der Ordnungsentscheidung Artikel 9 Wasserrahmenrichtlinie, Stichwort Vollkostendeckung, Umwelt- und Ressourcenkosten, effiziente Anreize und ein Beitrag zur Erreichung der Umweltziele. Das Ganze läuft im Moment durchaus erfolgreich auch auf Landesebene, ist ökonomisch sinnvoll als Anreizinstrument, auch ökologisch natürlich als Instrument des vorsorgenden Ressourcenschutzes und für mich auch als Beitrag zur Klimaanpassungsstrategie der Länder. Aber, wie man geschrieben, Braunkohle, Landwirtschaft, das sind dann so Bereiche, die sind bisher ausgenommen. Und da muss man schon die Frage stellen, stehen wir vielleicht jetzt vor dem Zeitalter der Bewässerungslandwirtschaft in Deutschland? Und bisher ist hier kein Preis vorgesehen für knappes Wasser. Oder die Braunkohle, die bisher von den Folgelasten freigestellt wird. Also da gibt es sozusagen ökologischen Handlungsbedarf. Ja, Grundwasserneubildung ist schon angesprochen worden. Das heißt, wir würden hier natürlich zum Ressourcenschutz beitragen. Wir würden regionalen Klimawandel puffern können von der Entnahmeseite. Wir könnten in ein aktives ökonomisches Knappheitsmanagement mit Prioritätensetzung eintreten und wir könnten auch Fehlanreize vermeiden, etwa Richtung Braunkohle mit ihrem Zugriff. Was sind die Hauptprobleme? Bisher werden diese Wasserentnahmeabgaben, die wir ja in 13 Ländern schon haben, im Wesentlichen als Finanzquelle für die öffentliche Hand angesehen. Das ist ja auch richtig. Gleichzeitig findet so etwas statt, wie ich nenne das mal einen politischen Entlastungsbasar. Also da werden viele Befreiungen ausgereicht und Ermäßigungen und so weiter. Also dass man dieses Instrument jetzt wirklich als Ressourcenschutzinstrument, als Knappheitsindikator nutzen würde, das ist bisher nicht zu erkennen. Stattdessen haben wir einen Wildwuchs an Landesregelungen. Ich habe hier mal so eine Tabelle mitgebracht. Bitte schauen Sie gar nicht rein. Das ist der Eindruck auf einen Blick. Jedes Land macht irgendwas und hat auch nicht nur einen Abgabensatz, sondern am besten 5 bis 10. Also das ist sehr, sehr undurchsichtig. Die Abgabensätze sind sehr gering und auch nicht dynamisiert. Die entwerten sich sozusagen real im Zeitablauf selbst. Und wir sehen keine Aktivierung wirklich als Lenkungs- und Vorsorgeinstrument des Ressourcenschutzes. Ja, zur Belastung, das würde ich vielleicht jetzt mal überspringen. Das ist ja oft so ein Thema, können wir vielleicht in der Diskussion nochmal vertiefen. Ich sehe da im Moment derzeit ohnehin kein Thema. 13 Bundesländer zeigen, dass das ohne gravierende Belastung geht und die wir werden es gleich nochmal an dem brandenburgischen Beispiel sehen. Zweiter Punkt, den ich nochmal kurz highlighten möchte, Niederschlagswasserabgabe. Die haben wir auch schon. Die steht in § 7 des Abwasserabgabengesetzes. Das Problem ist, so wie sie im Moment ausgestaltet ist, jedenfalls für den öffentlichen, für den kommunalen Bereich, wird sie teilweise als Regensteuer verspottet, weil sie im Grunde auf die Zahl der angeschlossenen Einwohner erhoben wird. Also irgendeine Lenkungswirkung ist damit nicht verbunden. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, dass die Länder hier sich sozusagen aus diesem Instrument komplett durch eine Befreiungsentscheidung verabschieden. Deswegen hatten wir vorgeschlagen, auf einen Flächenmaßstab umzustellen, wie das für gewerbliche Grundstücke bereits der Fall ist, sodass wir hier einen gewissen Entsiegelungsanreiz haben, einen Beitrag zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung leisten, die zentralen Anlagen bei Starkregen entlasten. Und der Finanzierungsbeitrag würde natürlich bleiben. Schauen wir mal ganz kurz, was in Brandenburg der Fall ist. Also wir haben eine Wasserentnahmeabgabe in Brandenburg, grob gesagt 10 Cent für Trinkwasser, 11,5 Cent für sonstige Entnahmen. allerdings bei zahlreichen Ausnahmen, die ich schon erwähnt habe, und Ermäßigungen. Ich würde mal sagen, das ist im Konzert der Länder Mittelfeld bei insgesamt sehr niedrigem Gesamtniveau. Aber ich habe gehört, es soll für 2022 Anpassungen geben. Und das wäre natürlich ein Gelegenheitsfenster, wenn man sagt, wir passen die mal an, diese Wasserentnahmeabgabe. In welche Richtung soll es denn da gehen? Entwickelt man das Instrument in Richtung Klimaanpassung weiter oder was ist da geplant? Ja, nochmal hier im Verhältnis zum durchschnittlichen Trinkwasserpreis. Also sind etwa 7% dessen, was jetzt im Trinkwasserpreis drinsteckt. Das ist ja also sicherlich vertretbar. Ich habe Ihnen auch nochmal mitgebracht, wie Brandenburg mit dem Niederschlagswasser, mit der Niederschlagswasserabgabe umgeht. Die Details brauchen wir nicht. Sie wählen das wesentliche Fett, abgabefrei, abgabefrei, abgabefrei. Und das hängt aber dann noch an dem Ordnungsrecht. Also ich muss die wasserrechtliche Erlaubnis einhalten. Und das heißt in einem Satz, die eigenständige Lenkungsfunktion, ökonomischer Anreiz, das macht man nicht, sondern man nimmt praktisch dieses Instrument im Moment im Wesentlichen aus dem Spiel. Das ist natürlich bedauerlich. Was ist zu tun? Kurz gesagt, ich würde sagen, die vorhandenen Lenkungsabgaben der Wasserwirtschaft, die wir haben, sollten wir als Schatz pflegen, im Sinne von Artikel 9 Wasserrahmenrichtlinie weiterentwickeln, insbesondere die Lenkungsfunktion, die drinsteckt, ertüchtigen und als aktives Instrument der Klimavorsorge nutzen. Was wir auch tun müssen, Sie müssen sich vorstellen, da steht dann drin 10 Cent pro Kubikmeter. Nur 10 Cent vor 30 Jahren sind nicht so viel wert wie 10 Cent heute oder in 10 Jahren. Das heißt, diese Abgaben unterliegen permanentem Realwertverlust. Auch da müsste man dagegenhalten. Pauschalierung, Ausnahmenbefreiung, das gehört alles überprüft. Es gibt auch Überlegungen für eine Bundeswasserentnahmeabgabe. Das ist dann eher ein juristisches Thema. Und ich würde sagen, Differenzierungen, die ja sinnvoll sind, bitte an der Knappheit ausrichten und nicht am Lobbyeinfluss. Gut, Soziales, wie gesagt, würde ich vielleicht mal ein bisschen in die Diskussion. Nur eine Zahl vielleicht, wenn wir mal die Abwasserbeseitigung anschauen, welchen Anteil hat die Abwasserabgabe an den Kosten der Abwasserbeseitigung? Da sehen Sie hier, das sind jetzt ein bisschen ältere Zahlen, aber es schwankt immer so ein bisschen 3%, 2%. Also das ist unter ferner Liefen. Ja, für die Gebühren beispielsweise hat das kaum einen Einfluss. Also dass man sagt, hier ist die zweite Miete, würde jetzt explodieren. Deswegen, das ist nicht im Ansatz erkennbar. Ich komme zum Schluss und würde Folgendes hier nochmal mitgeben wollen. Insbesondere Wasserentnahmeabgaben sind erprobt, rechtlich abgesichert, ja geboten und auch ökonomisch und ökologisch sinnvoll. Sie sind Vorsorgeinstrument und tragen deshalb oder können, wenn sie richtig designt werden, zur Klimaanpassung beitragen. Wasserknappheit, wenn Ökonomen von Wasserknappheit sprechen, setzt das nicht Mangel voraus, aber Mangel kann es natürlich geben und kommt dann hinzu, aber Knappheitsinstrumente sind praktisch immer sinnvoll und insbesondere werden diese Wasserentnahmeabgaben nicht dadurch überflüssig, dass der mengenmäßige Zustand vieler Grundwasserkörper noch gut ist. Wir haben eben sehr viel Wichtiges dazu nochmal gehört. Und Vorsorgemaßnahmen sollen ja gerade dazu beitragen, dass dies langfristig möglichst so bleibt. Ja. Die Belastungen durch Abgaben, die oft im Vordergrund stehen, in den Vordergrund geschoben werden, wenn sie auftreten, sind sie nicht sinnfrei, sondern stellen ja angemessene Preiskorrekturen für gesellschaftliche Belastungen des Wasserhaushaltes dar. Und ganz nebenbei, Belastungen treten natürlich bei jeder öffentlichen Finanzierung auf. Also wenn ich sage, ich will es nicht von der Wasserentnahmeabgabe holen, sondern ich mache es von der Steuer, da treten natürlich auch Belastungen auf. Und die müsste ich dann im Vergleich daneben stellen. Und im Übrigen können die natürlich politisch gestaltet werden. Wir haben gesehen, es gibt wichtige Mehrwerte, die wir nur durch Abgaben bekommen, nicht durch andere Instrumente, Anreizeffizienz, Anlastung verbleibender externer Kostenfinanzierung. Und wir haben gesehen, es gibt bei dem Schatz, den wir haben, deutlichen Lenkungsbedarf, Handlungsbedarf, vor allem in Richtung Lenkungsertüchtigung. Ganz herzlichen Dank.
Ja. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Gabel, sozusagen, um das nochmal hier zu verdeutlichen. Wir haben also jetzt sozusagen einen Lösungsvorschlag jetzt gehört, also zum Thema Ökonomisierung eigentlich, dass man halt durch entsprechende Bepreisung dann eben auch eigentlich eine Lenkungsfunktion ausfüllen will, zusätzlich zur Finanzierungsfunktion, die natürlich immer noch dazukommt. Ja, wir hätten jetzt ein paar Minuten Zeit auch für die Diskussion und ich sehe schon die erste Wortmeldung. Herr Granschow, bitte, von der Grünen Liga.
Ja, hier Granschow, ich habe zwei Fragen. Und zwar ist mir bei dieser Ringwassernutzung bzw. Ringwassergebühr aufgefallen, dass die kommunalen Unternehmen ja oft diese Regenwassereinleitung auch so ein bisschen nutzen, um ihre Leitungen besser spülen zu können. Ne? Also bei Starkregenfällen, das ist ja so ein Punkt, wenn ich Wasser entnehme aus diesem Kreislauf, also nicht einleite, sondern zurückhalte, was ja richtig und gut wäre, dass ich aber trotzdem dann das technische Problem habe, dass trotzdem die Spülungen notwendig sind, also trotzdem Wasser durch die Leitung gejagt werden, die ja wiederum dann zu ökonomischen Belastungen führen, die dann umgelegt werden. Das sind ja so Prozesse, die vielleicht so ein Unternehmen auch besser darstellen könnte, die dann damit reinspielen. Die zweite Frage ist, oder der zweite Punkt ist nochmal die Frage, dass man ja vielleicht mal über die Vollziehbarkeit in den unteren Wasserbehörden nachdenken sollte, wenn es um zum Beispiel landwirtschaftliche Entnahmen, Wasserentnahmen geht. Weil da ja meines Erachtens nach, also gerade beim Vollzug, Riesenprobleme bestehen. Vielleicht ist es in anderen Bundesländern anders, dass man landwirtschaftliche Wasserentnahmen besser kontrolliert und nachvollziehbar gestaltet. Weil wenn ich da eben so eine geringe Wasser, also Kosten, so einen Kostenfaktor ansetze bei der Landwirtschaft, weil die Sachen ja wieder in den Boden gehen, ne? Also wieder dann versickern. Das ist ja die Argumentation der Verringerung der Gebühr, da haut irgendwie was nicht hin. Ich glaube, da sollte man vielleicht erstmal analytisch gucken, was haut jetzt also in diesem Prozess des Vollzugs nicht hin in diesem Land. Da sind einige Baustellen, die wir erstmal bearbeiten sollten. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, das würde ich gerne nochmal erfragen und das, vielen Dank ja für den Vortrag.
Ja, danke, Herr Gaschow. Herr Gabel, wenn Sie vielleicht darauf mit beiden Fragen kurz antworten können.
Ja, sehr gern. Also der erste Punkt ist natürlich sehr wichtig. Der kommt auch häufig in diesem Zusammenhang, dass man sagt, naja, wir haben ja hier auch eine technische Infrastruktur und die hat ihre eigenen Gesetzlichkeiten und Anforderungen. Ja, und je mehr, ich sage jetzt mal, Wassersparen hier angereizt wird, desto mehr Probleme bekommen wir in diesen technischen Systemen. Das ist ein Stück weit natürlich richtig. Ich würde sozusagen mit zwei Argumenten darauf antworten. Also wir haben einmal so ein Spannungsverhältnis, eine technische Infrastruktur, die sozusagen auf bestimmte Nutzungsvolumina ausgelegt ist. Aber die kann uns natürlich nicht langfristig hindern, sozusagen, was an Bedarfs- und Klimaanpassung notwendig ist, dauerhaft aufzuhalten, weil eben eine historisch angelegte Infrastruktur irgendeinen bestimmten Wasserdurchfluss braucht. Also wir müssen das Spannungsverhältnis irgendwie auflösen. Und klar, der Ressourcenschutz denkt da langfristig, setzt langfristige Anreize und steht sozusagen mit diesen kurzfristigen in einem gewissen Spannungsverhältnis. Ich würde aber sehen, da brauchen wir, kann sich sozusagen nicht dauerhaft die historische Infrastruktur durchsetzen. Der zweite Punkt ist, die Abgabe ist ja keine Pflicht. Das heißt, die Abgabe sagt, pass auf, was du hier machst, hat gesellschaftliche Zusatzkosten und die lege ich dir auf, weil du triffst die Entscheidung über die Ressource, denk nochmal nach. Ja? Das heißt, man ist nicht gezwungen, jetzt irgendwie diese Lösung zu verfolgen, das ist ein ökonomischer Anreiz. Und das ist gerade der Charme, wenn man sagt, also bei mir wäre jetzt das Problem mit der technischen Infrastruktur so katastrophal, ich lasse das mal besser und belasse es sozusagen bei der zentralen Ableitung. Dann kann man das natürlich tun, aber man muss dann die Konsequenzen für den Wasserhaushalt ausgedrückt in diesen Abgaben übernehmen. Wenn ich ordnungsrechtlich vorgehe, müsste ich ja die Verantwortung übernehmen, dass das tatsächlich mit allen Konsequenzen so hinhaut. Also der Vorteil der Abgabe ist gerade, dass sie Freiheitsgrade belässt für eine solche Abwägung und wir können davon ausgehen, dass das hier und da eben Anreize setzt für Verzicht auf Versiegelung oder dezentrale Regenwasserbewirtschaftung, ohne vorzugeben, wer sich jetzt wie verhalten muss. Das ist eigentlich gerade ein Vorteil dieser Abgabenlösung. Ja, Sie haben den Vollzug angesprochen. Vielleicht sind da eher noch andere hier im Raum kompetent. Ich will nur sagen, alles, was irgendwie neuartig wirkt, scheint sozusagen erstmal im Vollzug große Probleme aufzuwerfen. Aber wir haben natürlich in vielen Bereichen Messverfahren, Selbstveranlagung. Also das scheint mir alles lösbar zu sein. Man muss das eben nur sozusagen anordnen, durchführen. Und die Entnahme aus dem öffentlichen Netz wird ja auch sozusagen zuverlässig festgestellt und überprüft. Und nichts anderes gilt natürlich dann beispielsweise auch für eigene Grundwasserentnahmen. Also das funktioniert eigentlich überall. Man muss es dann sozusagen hier auch auf neuartige Fälle erstrecken. Also ich sehe da keine unlösbaren Probleme. Aber vielleicht gibt es noch jemanden, der aus der Vollzugsperspektive dazu etwas.
Ja, ich gucke mal die Runde. Ich habe aber zunächst noch mal eine Frage von Herrn Tobias Schäfer von WWF. Herr Schäfer, bitte.
Ja, vielen Dank. Sehr interessanter Vortrag, vielen Dank und sehr interessantes Thema. Ich beobachte das auch schon seit 24 Jahren mit großem Interesse. Und ich habe den Eindruck, es gibt da drei Grundkomponenten. Also einerseits ist das Instrument unheimlich schlagend geeignet, etwas Sinnvolles zu tun. Das haben Sie ja jetzt gerade sehr gut dargestellt, wie gut sich dieses Instrument einsetzen ließe. Gleichzeitig spielt es in der Praxis eine erstaunlich geringe Rolle. Es gibt Länder, die verzichten ganz drauf. Es gibt Regelungen, die sind völlig unhaltbar. Und zum Dritten ist es so, wenn man sich jetzt das Beispiel Brandenburg anguckt, Sie hatten das ja angerissen, da ist ja die Entnahme aus Oberflächengewässern gerade erst kostenlos gemacht worden für landwirtschaftliche Beregelung. Das ist ja 2018 erst abgeschafft worden. Vorher gab es ja noch einen Preis. Also wir haben sogar rückläufige Entwicklungen. Jetzt ist meine Frage an der Stelle, wie kann man dieses Paradox auflösen? Was ist das schlagendste Gegenargument? Warum funktioniert diese Abgabe offensichtlich in der Praxis dann doch nicht? Warum ist sie so... Wird sie so wenig vorangetrieben? Oder was könnte Momentum hineinbringen? Also was spricht am meisten dagegen? Was spricht am meisten dafür in Ihrer Einschätzung?
Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat wundert man sich, dass von Instrumenten, die so viel Gutes und Sinnvolles bewirken können, so wenig Gebrauch gemacht wird. Und die Umweltökonomen denken auch pausenlos darüber nach. Ich würde mal sagen, der einfache Punkt ist, dass die Nützlichkeit dieser Instrumente ist etwas Gesamtgesellschaftliches. Das heißt, die Gesellschaft insgesamt profitiert, während die Lasten aus dieser Abgabe, das ist etwas Privates, da müssen also bestimmte Leute zahlen oder müssen, um die Zahlung zu vermeiden, sich irgendwie einschränken. Und das ist der Grundwiderspruch. Private gefühlte Lasten versus irgend so ein ganz abstrakter gesellschaftlicher Mehrwert. Und dann darf man dreimal raten, was sich in der politischen Diskussion durchsetzt, weil die Natur ruft nicht im Ministerium oder in der Staatskanzlei an und sagt, ich brauche Entlastung oder sowas, sondern da rufen diejenigen an, die möglicherweise mit einer Zahlungspflicht konfrontiert werden. Ich hatte das ja so etwas spitz als politischen Entlastungsbazar bezeichnet. So, dann war die Landwirtschaft offenbar erfolgreich, wieder beim Oberflächenwasser. Also das Problem ist, dass sozusagen die Vorzüge sind etwas abstrakt, sie sind Gesamtgesellschaft, sie betreffen die Natur oder den Wasserhaushalt und die Belastungen, die sind konkret, die betreffen Verbände, Unternehmen, Bürger als Zahler. Und jetzt kann man sagen, per Saldo ist es aber doch eine gute Sache, gerade weil es, wie gesagt, nicht sinnfreie Lasten sind. Wir reden ja nicht darüber, dass wir über das, also Steuer ist auch nicht sinnfrei, aber wo man erstmal so Geld abdrückt und sagt, wir vertrauen mal, dass der Staat damit gute Dinge anstellt, sondern es sind ja ganz konkrete Preise im Grunde für Naturdienste, für Umweltbelastungen. Und es gelingt aber immer wieder, diese Belastung sozusagen in den Vordergrund zu schieben. Ganz vorne auf der Bühne steht immer die schreckliche Belastung. Ich erinnere mich, in Thüringen gab es vor einigen Jahren die Initiative zur Einführung und da ist man wieder zurückgeschreckt und hat gesagt, diese schrecklichen Belastungen können wir jetzt Bürgern und Wirtschaft nicht zumuten. Und da hilft sozusagen nur Aufklärung. Wenn man sagt, der Problemdruck ist da, wir müssen eigentlich was tun, wir können dem nicht dem Geschehensablauf nicht ungehindert so einfach zuschauen, dann ist die Frage, was könnten wir machen? Und dann sollten eigentlich auch Abgabenlösungen nicht als allein selig machendes Instrument, aber als sinnvolle Ergänzung, zumal wir sie haben, mit in den Blick haben.
Ja, vielen Dank, Herr Gabe. Vielleicht kommen wir auch noch her, haben wir nach der Pause noch Gelegenheit, die Vertreterinnen und Vertreter vom MLUK hier, also vom Ministerium, zu hören. Es sei denn, Sie wollen jetzt schon was dazu sagen. Also ist es ein Instrument, das eben auch vom Ministerium her so bewertet wird? Herr Gabe hat es ja gerade deutlich gemacht, es werden bestimmte Personen belastet, die natürlich dann anrufen und die Natur ruft nicht zurück. Das war ja ein sehr schönes Bild. Ja, das ist auch klar, dass da also politischer Druck ist. Vielleicht noch eine letzte Frage, Herr Gabe, bevor wir dann eben auch in die Pause gehen. Was halten Sie denn von regressiven Wassertarifen, dass man sagt, diejenigen, die sehr viel Wasser verbrauchen, müssen sozusagen für jedes Kubikmeter mehr, der über dem Durchschnitt, sagen wir mal, liegt, teurere Preise bezahlen. Damit kriegt man vermutlich auch Golfclubs und andere dazu, etwas mehr zu zahlen. Und auch in der Landwirtschaft, könnte man sagen, wird einen, sagen wir mal, die ersten Kubikmeter, die eigentlich notwendig sind, bekommt man relativ preiswert. Danach, wenn man Wasser verschwendet, wird es dann sehr teuer. Genau das Gegenteil, was wir sonst haben, nämlich progressive Tarife. Ich weiß, dass in einigen Ländern dieser Welt das tatsächlich gemacht wird. Wäre das denn auch eine sinnvolle Lösung, um vor allem, ich sag mal, den basalen Wasserverbrauch zu entlasten, auch bei Haushalten, aber einen übermäßigen Wasserverbrauch dann eben auch entsprechend zu verteuern?
Also in der Theorie kann man über solche Dinge natürlich nachdenken. Also ich glaube, Sie meinen jetzt einen progressiven Tarif, wo also bei stärkerer Mengennachfrage der Durchschnittspreis steigt. Es gibt auch Vorschläge sozusagen für das Gegenteil aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Ne? Das ist dann sozusagen diese Mengendegression. Das Problem ist so ein bisschen an der Stelle ein juristisches, weil die Frage, wie man Wasserpreise in Deutschland kalkuliert und aufsetzt, darüber gibt es ein ausgefeiltes Entgeltrecht. Und da würde ich jetzt mal ganz kurz sagen, dass Progressionstarife im Interesse der Lenkung, ich sage mal ganz vorsichtig, nur sehr begrenzt möglich sind. Ja? Mhm. Also da könnte dann sozusagen ein Nachfrager klagen und sagen, was fällt dir denn hier ein? Das sind doch gar nicht deine Kosten. Du machst jetzt hier irgend so ein Lenkungsgedöns, kassierst das Geld ein. Das steht dir aber gar nicht zu, weil du darfst nur das kassieren, was du an, ich sag mal, betriebswirtschaftlichen Kosten nachweisen kannst. Mhm. Was wir aber machen können, ist zu sagen, okay, wir haben ja diesen Trinkwassertarif und jetzt kommt der Gesetzgeber und legt obendrauf diese Abgaben. Das kann er natürlich. Die Abgabe wird natürlich im Preis verarbeitet, also wird ein Teil dieser Geschichte, wird weitergereicht. Also so würde sozusagen rechtlich ein Schuh draus. Ob das dann noch Progressionskomponenten haben könnte, also Sie sehen ja, so als Ökonom ist man in einer total defensiven Position, also man bettelt, dass man überhaupt drüber nachdenkt. Insofern würde ich gar nicht wagen, da noch progressiv vorzuschlagen. Aber so wird ein Schuh draus, dass man sagt, okay, wir haben die betriebswirtschaftlichen Kosten des Trinkwasserversorgers plus eine Abgabe im Umwelt- und Naturinteresse, die dann der Gesetzgeber verantwortet. Das ist, glaube ich, eine rechtlich saubere Lösung.
Danke, Gabi. Ich habe jetzt doch noch eine Wortmeldung. Sehr schön, Herr Pencarecci. Ja, wenn Sie, oder ich hoffe, ich spreche es richtig raus, oder Pencarecci, ja, ist das hoffentlich korrekt?
Pencarecci, prima, wunderbar, ja. Ich vertrete heute den Landeswasserverbandstag und ich muss Professor Gabel da recht geben. Es ist so, wie beschrieben, als Jurist gehören wir ja zu denen, oder gehöre ich auch zu denen, die wir ja immer als Verhinderer gelten. In der Tat ist die Progression der Gebühren rechtlich ganz, ganz schwierig. Herr Professor Gabel, Sie haben es dargestellt. Im Moment sind wir eigentlich dabei, so langsam zu versuchen, überhaupt aus der Degression rauszukommen. Das heißt also, Großverbraucher, die bekommen noch Rabatte. Für einen Großverbraucher eine tolle Sache. Und wenn der Großverbraucher Unternehmer ist, dann rechnet er immer ganz einfach. Der sagt nämlich Umsatz minus Kosten gleich Gewinn. Das ist auch völlig in Ordnung. So funktioniert Wirtschaft. Nur unser Thema, was wir hier heute haben, ist ja doch das, was wir sagen können, das war also ein sehr, sehr spannender Vortrag eben auch wieder für mich, kann ich durch Abgabenlenkungsfunktionen erfüllen. Und da sind also noch die Verwaltungsgerichte, ich will es mal vorsichtig sagen, sehr, sehr verhalten. Und ich denke, wenn man da mit dem juristischen Argument nicht weiterkommt, dann ist ein dickes Brett zu bohren. Und das ist das Umweltbewusstsein und die Umweltbildung. Man muss es immer wieder in die Köpfe der Menschen hineinbringen, dass das Wasser eben nicht unendlich da ist. Und das haben wir auch aus den wirklich tollen Vorträgen bisher eben schon gehört.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Bencerici, das nochmal deutlich zu machen. Ich glaube auch, zu sagen, wenn man über progressive Wassertarife nachdenkt, das ist natürlich kein kurzfristiges, sondern bestenfalls mittelfristiges Programm, wo man natürlich auch, weil ich mit Abgaben, wie Herr Gabels gerade gesagt hat, das simulieren kann, ohne dass man es jetzt einbaut, weil wir sonst eine ganze Reihe von juristischen Problemen hätten. Aber ich wollte es auch mal ans Trapez bringen, denn rein ökonomisch wäre das natürlich die sinnvolle Form. Die externen Kosten steigen mit zunehmendem Verbrauch, also von daher kann man das natürlich auch sehr gut rechtfertigen. Gut, damit hätten wir jetzt sozusagen die erste Runde unserer Konferenz jetzt auch beendet. Wir wollen jetzt in die Kaffeepause auch sehr pünktlich eintreten. Ich darf noch mal kurz zusammenfassen, was wir heute gehört haben. Der erste Punkt ist, wir haben deutlich gemerkt, das wussten wir schon vorher, aber es ist noch mal auch mit Zahlen hinterlegt worden, dass wir hier gerade in Brandenburg mit mangelnden Wasserressourcen zu tun haben, die uns auch in Zukunft noch stark beeinträchtigen werden und dass wir in jedem Fall dazu kommen müssen, dass wir eben Wasser als ein knappes Gut ansehen, sogar möglicherweise ein Mangelgut. Ja, wir haben ja eben die Differenzierung gesehen. Das Zweite ist, dass es eben hier eine Reihe eben auch von Lösungsvorschlägen gibt, die von ökonomischen, aber auch über technische und auch über organisatorische und auch natürlich ordnungsrechtliche Vorstellungen zusammenfassend sind. Da wollen wir uns in der zweiten Hälfte dieser Konferenz dann auch nochmal intensiver mit beschäftigen. Und ich glaube, das Dritte, was deutlich ist, dass wir eben differenzieren müssen zwischen unterschiedlichen Nutzern, aber auch zwischen unterschiedlichen Regionen und dass es da eben auch angepasste Lösungen geben muss. Und auf diese Lösung bin ich jetzt ganz gespannt. Aber zunächst mal möchte ich jetzt alle in die wohlverdiente Kaffeepause entlassen. Trinken Sie ein gutes Glas Wasser. Wir merken, wie kostbar das ist. Ansonsten einen guten Kaffee. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann wirklich alle wieder pünktlich um 10.40 Uhr, also 10.40 Uhr, ja, wir haben also jetzt 10 Minuten Pause, etwas mehr 10 Minuten Pause, uns dann wieder hier zusammentreffen zu dem nächsten Vortrag, den wir dann von Herrn Schenk von der MLUK bekommen werden. Also jetzt gute Kaffeepause und vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Dass Sie sich etwas entspannen konnten und dass wir jetzt sozusagen mit Spannung dann auch in die nächste und zweite Runde unseres heutigen Workshops eintreten können. Die zweite Runde ist jetzt stärker davon geprägt, was auch sagen von politischer Seite jetzt gemacht wird. Die erste Runde war ja mehr darauf ausgerichtet zu sehen, wo sind die Probleme, was sind denkbare auch Möglichkeiten, um mit diesen Problemen fertig zu werden. Und jetzt in der zweiten Runde geht es jetzt mehr, was wird inzwischen gemacht und wie sind vor allem die Ministerien, also hier vor allem natürlich das Umweltministerium, wie sind diese Ministerien darauf eingerichtet, also auch mit diesen Problemen, die wir gerade gezeigt haben, besser fertig zu werden. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir als nächsten Vortragenden Herrn René Schenk vom MLUK haben, der uns jetzt einen Vortrag geben wird. Und dieser Vortrag heißt Wasserversorgungsplanung, mengenmäßige Grundwasserbewirtschaftung. Also hier geht es wieder um die Menge. Und von daher freue ich mich sehr, dass wir Sie, Herr Schenk, hier begrüßen dürfen. Und Sie können jetzt mit Ihrem Vortrag beginnen. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Vielen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, guten Tag von mir. Erstmal kurze Frage, ist der Vortrag zu sehen und bin ich zu hören?
Beides ist sehr super. Ja.
Beides ist der Fall. Okay, herzlichen Dank. Also ich begrüße Sie auch vom MLUK und möchte Ihnen vorstellen, das Dokument in Ansätzen, soweit das geht, in der Zeit, die wir hier haben, Wasserversorgungsplanung Brandenburg, sachlicher Teilabschnitt mengenmäßige Grundwasserbewirtschaftung. Das ist eine Veröffentlichung des Landesamtes für Umwelt, die zum Tag des Wassers online gegangen ist. Sie wissen ja, der Tag des Wassers hatte dieses Jahr das Thema Grundwasser, der unsichtbare Schatz. Und da war es aus unserer Sicht ganz passend, dass wir damit dann zu diesem Tage auch in die Öffentlichkeit gegangen sind. Ein kurzer Blick noch auf die Ausgangssituation. Sehen Sie es mir nach, wenn ich ein paar Dinge wiederholen werde in dem Vortrag. Ich kannte die anderen Vorträge, die bis jetzt gekommen sind, noch nicht im Detail. Deswegen sind manche Sachen doppelt, aber Hilfe ist ja manchmal ganz gut, wenn man Sachen öfters hört, dann brennt sich's besser ins Gedächtnis ein. Wir hatten die Trockenjahre 2018 bis 2020. Da ist ja deutlich sichtbar geworden, dass wir in Brandenburg mit einer Trockenkrise zu kämpfen haben. Wir stehen vor der Situation, dass ein steigender Wasserbedarf prognostiziert wird und auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema ist der Klimawandel, der sichtbar wird und mit dem wir uns in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen müssen. Vor diesem Hintergrund wurde vom Umweltministerium ein Gesamtkonzept zur Anpassung an den Klimawandel im Politikfeld Wasser vorgestellt. Das war Anfang März. Das besteht aus 8 Modulen. Die Sie hier mal aufgelistet sehen, da ist ein Modul zum Beispiel der Moorschutz, ein anderes Modul ist die Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes und ein Modul ist halt auch die mengenmäßige Grundwasserbewirtschaftung, die in dem Gesamtkonzept mit beitragen soll auf eine nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen vor dem Hintergrund des Klimawandels. Ja, und jetzt möchte ich kurz auf dieses Modul eingehen. Ich werde ein paar Punkte schlaglichtartig rausgreifen. Einmal Trends der Grundwasserstände zeigen, dann etwas ganz kurz sagen zur Grundwasserbilanzierung, dann mal einen Blick auf die Wasserentnahmen werfen und am Ende kurz auf klimatische Auswirkungen ausgehen und Maßnahmen, die wir in diesem Modul stehen haben. Schauen wir uns mal die Entwicklung der Grundwasserstände an. Das kennen Sie vielleicht, das hatten wir schon früher mal an die Öffentlichkeit gegeben. Das ist jetzt nochmal etwas detaillierter dargestellt in dem Dokument des Landesamtes für Umwelt. Da ist eine Trendbetrachtung für den Zeitraum von 1976 bis 2020 vorgenommen worden. Dafür konnten 1250 Messstellen genutzt werden für die längere Zeitreihen von mindestens 30 Jahren Vorlagen. Und holzschnittartig kann man vielleicht sagen, dass in den Hochflächengebieten zum Beispiel im Fläming oder im Barnim fallende Trends der Grundwasserstände zu verzeichnen sind. Wir haben auch Gebiete, wo wir steigende Trends haben. Das ist zum Beispiel hier im Süden in der Lausitz der Fall. Dort, wo der Braunkohlenbergbau Zug um Zug heruntergefahren wird, ausläuft, dort steigen natürlich die Grundwasserstände dann auch an in Richtung eines Grundwasserstandes, ungefähr in die Richtung, wie es vorbergbaulich bestanden hat. Das Landesamt hat mal eine Auswertung gemacht, wie das Auftreten von Niedrigstgrundwasserständen über die Jahrzehnte gemessen worden ist. Da sind die Messstellen dargestellt worden, die in der jeweiligen Dekade Niedrigstgrundwasserstände aufwiesen, und zwar für die 4 Dekaden ab 1980. Und wenn man sich das mal anschaut, die 3 ersten Abbildungen, dann sieht man eine leichte Zunahme, aber das ist noch nicht so dramatisch, aber die Dekade von 2011 bis 2020 hat doch eine sehr extreme Zunahme bei den Niedrigstgrundwasserständen bewirkt. Und wir können uns das jetzt nochmal genauer angucken, woran das unter anderem gelegen hat. Hier ist das Gleiche nochmal dargestellt, aufgeteilt in Jahresscheiben. Und Sie erkennen, dass mal Peaks gewesen sind Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wo Niedrigstgrundwasserstände an vielen Messstellen aufgetreten sind, hat die Situation sich danach wieder etwas entspannt. Anfang der 10er Jahre waren sehr wenige Messstellen, die Niedrigstgrundwasserstände aufwiesen, zu verzeichnen. Und dann kam der starke Anstieg in den Trockenjahren ab 2018, wo wir bis zu 250 Grundwassermessstellen hatten, die jeweils die niedrigsten Werte aufwiesen. Das ganze Phänomen nochmal dargestellt an einer einzelnen Messstelle, Dolgen. Wir sehen einen fallenden Trend. Da sehen wir auch die Periode Anfang der 10er Jahre, wo man jetzt hätte annehmen können, okay, die Niederschläge sind wieder höher, die Grundwasserneubildung ist wieder höher. Wir kommen wieder zu höheren Grundwasserständen, aber dann doch ein starker Abfall, bis dann Ende der 10er Jahre die Messstelle dann auch für diese Periode die niedrigsten Werte aufweist. Ja, nächster Punkt, der aufgegriffen wird in dem Dokument des Landesamtes, ist die Grundwasserbilanzierung. Ich habe hier nochmal ein Schaubild dargestellt, was da für Eingangsgrößen verarbeitet worden sind. Sie sehen, die Zuflüsse sind damit drin, Grundwasser, Oberflächengewässer, die Abflüsse, die Niederschläge, Verdunstung. Das ist alles recht komplex, eine komplexe Bilanzierungsmethodik für Bilanzgebiete. Gott sei Dank muss ich Ihnen das jetzt nicht im Detail darstellen. Das wird nämlich gleich von Frau Hermsdorf genauer erklärt und dann wird Ihnen das auch viel besser präsentiert werden. Werfen wir mal kurz einen Blick auf die Wasserentnahmen. Ich habe Ihnen hier mal aufgetragen, die Wasserentnahmen, die aus der amtlichen Statistik seit Anfang der 90er Jahre erhoben worden sind. Die werden üblicherweise im Drei-Jahres-Zeitraum ermittelt, sodass wir hier diese Zeitabstände haben von immer 3 Jahren. Das habe ich dargestellt für Berlin und Brandenburg, weil wir diese beiden Bundesländer ja doch als hydrologische Einheit sehen müssen. Aus Brandenburg fließen Gewässer nach Berlin rein, werden dort genutzt und das Wasser fließt aus Berlin raus wieder nach Brandenburg. Das heißt, wir sind eng verflochten, das kann man nicht so einfach trennen, deswegen muss man auch die Entnahmen zusammensehen. Und Sie sehen, Anfang der 90er Jahre haben wir doch ganz erhebliche Entnahmen von ca. 2,8 Milliarden Kubikmeter. Dargestellt sind hier die verschiedenen Sektoren, Landwirtschaft, öffentliche Wasserversorgung, Kraftwerke und Bergbau und Industrie. Und dann haben wir seit Anfang der 90er Jahre einen Rückgang bis etwa 2004, der recht drastisch ist. 2004 bis 2016 hat sich das auf einem gewissen Niveau eingependelt bei ca. 1,2 Milliarden Kubikmetern. Und ganz rechts sehen Sie die Daten von 2019, die sind noch nicht veröffentlicht, aber die Kollegen vom Amt für Statistik, hoppla, die waren so freundlich, mir die Daten schon mal vor Veröffentlichung zu geben. Und da sehen wir, dass da ein weiterer Rückgang in der Nutzung oder in den Entnahmen der verschiedenen Sektoren zu verzeichnen sind. Was ich jetzt nicht so angenommen hatte, aber wenn wir uns jetzt nur mal 2 von diesen Säulen anschauen, dann sehen wir, woran es gelegen hat. So mit bloßem Auge kann man es auch ungefähr erkennen. Bei Bergbau und Kraftwerken sind die Entnahmen stark zurückgegangen. Wenn wir das Gleiche uns mal ansehen, na, jetzt hängt die Präsentation, da sind wir jetzt auf der nächsten Folie, nur für die öffentliche Wasserversorgung und die Landwirtschaft, dann sehen wir auch den starken Rückgang. Dort war der Rückgang bis ins Jahr 2007, übrigens ein ziemlich feuchtes Jahr. Und ab 2007 ist das dann kontinuierlich wieder angestiegen. Und auch zwischen 2016 und 2019 haben wir einen Anstieg. Und zwar in beiden Sektoren, nämlich bei der Landwirtschaft und bei der öffentlichen Wasserversorgung. Wenn wir uns das mal anschauen für den Wasserverbrauch pro Einwohner und Tag, die Kurven, dann ist es noch eine leicht andere Aussage. Wir haben die sehr hohen Wasserverbräuche der Haushalte Anfang der 90er Jahre. Das ging dann zurück in Brandenburg viel stärker als in Berlin. Und dann ab 2007 dieser Anstieg. Und jetzt sind wir in der Situation, wo in Brandenburg geringfügig mehr Wasser entnommen wird pro Einwohner und Tag als in Berlin. Das hatten wir seit Anfang der 90er Jahre nicht mehr. Schauen wir uns noch mal ein paar hydrologische Größen an. Zu Vergleichszwecken, da kann man sicherlich noch mehr Relationen darstellen und auswerten. Ich möchte aber auf diese Punkte mal kurz eingehen. Wir hatten ja eben gesehen, die Summe der Wasserentnahmen für Berlin und Brandenburg waren im Jahr 2019 bei 1,2 Milliarden Kubikmetern. Der Niederschlag für dieses Jahr betrug 15,4 Milliarden Kubikmeter, also eine ganze ziemliche Menge. Wir müssen natürlich berücksichtigen, dass von den Niederschlägen sehr großer Teil, der überwiegende Anteil verdunstet von 70-80%. Ich habe hier noch zwei Säulen dargestellt, auf die, zu denen Frau Hermsdorf gleich sicherlich auch was sagen wird. Das ist das sich erneuernde Grundwasserdargebot und das nutzbare Grundwasserdargebot. Das ist einmal ein Wert von 3,7 Milliarden Kubikmeter, das nutzbare Dargebot von 2 Milliarden Kubikmeter. Man muss dazu sagen, das sind Durchschnittswerte über 30-jährige Reihe, also das ist jetzt nicht auf das Jahr 2019 bezogen. Aus diesen Zahlen würde ich jetzt mal persönlich ableiten, als Schlussfolgerung aus den Niederschlagsmengen, die ja doch zur Verfügung stehen, dass wir Niederschlagswasserrückhalt als Ansatz fürs Wassermanagement nutzen sollten, dass wir schauen müssen, dass die Verdunstung zurückgeht. Da sind für mich die Lösungsschlüssel für auftretende Wasserprobleme. Was ich noch kurz sagen möchte, ist, dass sich das erneuernde Dargebot auch Wassermengen enthält für den ökohydrologisch begründeten Mindestabfluss. Der muss gewährleistet sein in den Gewässern, zumindest im Durchschnitt der Situation, um auch die Oberflächengewässerressourcen zu schützen. Was mir noch wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass das, was als nutzbares Dargebot charakterisiert ist, nicht bedeutet, dass immer und überall genügend Wasser zur Verfügung steht. Wenn man eine Wasserentnahme, zumal eine größere Wasserentnahme plant, dann muss man noch eine Reihe anderer Informationen sammeln, ob das überhaupt möglich ist, an bestimmten Stellen das Wasser dann auch zu entnehmen. Es muss dann ein sogenannter Dargebotsnachweis erbracht werden, mit dem dann sichergestellt wird, dass eine Wassernutzung keinen Schaden anrichtet an Natur und Landschaft und dass das Wasser auch langfristig vorhanden ist. Abschließend kurzer Blick auf klimatische Auswirkungen und Maßnahmen. Klimatische Auswirkungen ist ja schon genauer beschrieben worden. Ich möchte hier nur auf ein paar Zahlen, die sich aus den Brandenburger Klimaensembles ergeben haben, aufhören. Bei der Temperatur werden wir bis Ende des Jahrhunderts die Situation haben, eine Temperaturerhöhung in allen Jahreszeiten. Wir werden voraussichtlich die Situation haben, dass die Jahresniederschlagssumme zunimmt. Sie soll sich ins Winterhalbjahr verschieben, keine neue Aussage. In den letzten Jahren hat das aber leider nicht stattgefunden. Und was aber der zunehmenden Niederschlagssumme entgegenwirken wird, ist eine Zunahme der Verdunstung, sodass das, was mehr an Niederschlag fällt, dann auch durch die Verdunstung wieder aufgezehrt wird. Kurzer Blick auf die Maßnahmen, die wir in dem Dokument dann im Einzelnen aufgeführt haben, nur für das Grundwasser. Ich werde eingehen auf die Maßnahme 1, Einführung eines Klimawandelabschlages. Die anderen können Sie sich mal kurz anschauen. Sie kriegen ja sicherlich auch die Folien und Sie haben auch die Möglichkeit, auf das Dokument im Internet zuzugreifen. Dann können Sie sich näher anschauen, was darunter noch genauer verstanden wird. Wir möchten für die Bilanzgebiete der Grundwasserbilanzierung, die Frau Hermsdorf gleich noch näher darstellen wird, einen Klimawandelabschlag einführen. Wie soll das aussehen? Sie hatten ja eben diese beiden kleinen Säulen gesehen, die das sich erneuernde Grundwasserdargebot dargestellt haben. Darin enthalten ist der ökohydrologisch begründete Mindestabfluss, der gewährleistet sein muss und dann darunter das tatsächlich potenziell nutzbare Grundwasserdargebot. Und wir streben an, dass für diese Nutzung in den Bilanzgebieten nicht das ganze Dargebot berücksichtigt wird, sondern dass nur ein Teil davon berücksichtigt wird. Das ist nämlich das, was unter Abzug des Klimawandelabschlages noch übrig bleiben wird. Klimawandelabschlag, das haben wir so berechnet, die Kollegen im Landesamt für Umwelt, dass geschaut worden ist, was in der nächsten hydrologischen Periode zu erwarten ist an Grundwasserneubildung. Das wird voraussichtlich weniger sein. Und deswegen haben wir gesagt, das müssen wir abziehen bei dem nutzbaren Grundwasserdargebot, um auch langfristig die Grundwasserentnahmen im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsgedanken zu gewährleisten. Ob das jetzt die letzte Maßnahme ist in der Richtung, ich bin sicher, dass es nicht so sein wird, aber es ist, denke ich, erstmal ein Einstieg. Und ich weiß auch, dass wir in den nächsten Jahren noch sehr viel Arbeit an der ganzen Thematik haben werden, sodass wir dort unsere Instrumente auch weiter verfeinern und verbessern werden. Frage, sind das schon alle Maßnahmen, die fürs Grundwasser relevant sind? Natürlich nicht. Das Gesamtkonzept Wasser zum Umgang mit dem Klimawandel enthält noch in verschiedensten Bereichen Maßnahmen. Ich habe hier mal drei aufgeführt. Gehe nur auf eine ein. Landschaftswasserhaushalt heißt die Abkürzung LWH. Dort geht es darum, dass Anpassungsmaßnahmen zur Erhöhung der Grundwasserneubildung getroffen werden. Da zählt zu unter anderem zu der Waldumbau. Ja, das in aller Kürze eingedampft, der Vortrag, der eigentlich eine halbe Stunde dauert, auf die Zeit, die ich hier zur Verfügung habe. Sie können sich bestimmte Dinge noch genauer angucken. Einmal die Seite, die das Landesamt für Umwelt zum Tag des Wassers gemacht hat. Da ist auch die Verlinkung auf das Dokument zur mengenmäßigen Grundwasserbewirtschaftung und das Gesamtkonzept zur Anpassung an den Klimawandel im Politikfeld Wasser können Sie von unserer Seite herunterladen. Da finden Sie dann noch wesentlich mehr als das, was ich Ihnen vortragen konnte. Ja, wenn Sie noch Fragen haben, werde ich gerne versuchen, die zu beantworten. Ansonsten vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Schenk, für diese Darstellung. Offensichtlich auch eine, die schon einiges an Fragen dann auch jetzt hier schon ausgelöst hat. Also vielen Dank. Vielleicht fangen wir mit der Frage an, Herr Wiederhöll. Sie haben sie auch schon im Chat gesetzt, dann sind Sie auch als Erster dran, wenn Sie mit Ihrer Frage beginnen wollen. Und dann habe ich noch Herrn Sieker im Moment auf meiner Liste. Aber erstmal Herr Wiederhöll, bitte.
Hallo, können Sie mich hören?
Oh, Frau Wiederhöll, Entschuldigung, ja, ich kann es hier nicht sehen, ob Frau oder Mann. Ja, ich kann Sie hören, Frau Wiederhöll. Wiedenhöft, so, ja.
Ja, Dr. Eike Wiedenhöft, ich arbeite im Naturpark Uckermärkische Seen und ich habe meine Frage auch schon in den Chat geschrieben. Die geht direkt an Herrn Schenk. Ich finde das alles gut und kenne das ja auch aus dem Dienst. Aber was mir im ländlichen Raum, der landwirtschaftlich geprägt ist, fehlt, ist diese Geschichte Landschaftswasserhaushalt oder überhaupt Maßnahmen, die der Landschaftsentwässerung entgegenwirken. Wir haben auch in diesem Frühjahr bei den Gewässerschauen, die sind gerade im Gange oder abgeschlossen, wieder erlebt, dass es gefordert wird von den Landwirten, das Wasser muss komplett weg von den Flächen. Und wenn wir das nicht mit berücksichtigen, ist für uns hier im ländlichen Raum, wo mit Industrie und viel Einwohnerentnahmen nichts ist das für uns einfach zu wenig. Unsere Hochflächen sind komplett vertrocknet und die Moore zunehmend auch. Wird das mit berücksichtigt, Herr Schenk? Oder ich hab Ihren Vortrag aufmerksam verfolgt, aber mir hat dieser Punkt Gewässerunterhaltung, Entwässerung der Landschaft, der hat mir hier gefehlt.
Ja, vielen Dank, Frau Wiedenhöft. Herr Schenk, wollen Sie direkt darauf antworten, auf diese ganz konkrete Frage?
Ja, die Kollegin aus dem Landesamt hat vollkommen recht. Ich habe jetzt bei den Wasserentnahmen nur diejenigen genommen, die direkte Entnahmen sind, also die quantifizierbar sind. Oder ich sage es mal anders, das, was sie sagt, ist vollkommen richtig, dass das ein wichtiges Steuerungsinstrument ist. Da bin ich nicht drauf eingegangen, weil wir heute noch einen Vortrag hören von der Frau Burger, die zu diesem Thema auch was sagen wird. Und das geht mehr so in die Richtung des Landschaftswasserhaushaltes. Und da muss natürlich auch was gemacht werden, um das Wasser in der Landschaft zu halten.
Ja, vielen Dank, Herr Schenk und Frau Burger. Sie können es ja schon mal vormerken. Ja, Sie sind ja als Drittes jetzt dran in der Runde, dass Sie vielleicht das Thema dann auch schon mit vielleicht in Ihren Vortrag aufnehmen. Dann habe ich als Nächstes Herrn Sieker, bitte.
Ja, vielen Dank. Herr Dr. Schenk, vielen Dank für Ihren Vortrag. Meine Frage knüpft im Prinzip an die Frage von Frau Wiedenhöft, allerdings in Bezug auf die Siedlungsgebiete. Also Sie haben ja auf die Bedeutung des Niederschlagswasserrückhaltes hingewiesen. Auf der anderen Seite, ich begutachte gerade einen sogenannten Generalentwässerungsplan für eine Gemeinde im Berliner Umland. Und dieser Generalentwässerungsplan sieht im Prinzip vor, dass eine Gemeinde nahezu vollständig zukünftig entwässert werden soll. Also da soll ein neues Kanalnetz aufgebaut werden. Bislang hat die Gemeinde das nicht. Das hat offensichtlich auch Jahre funktioniert. Aber jetzt ist man offensichtlich zu dem Schluss gekommen, man müsste ein Kanalnetz aufbauen und die Gemeinde sozusagen konsequent entwässern. Wie verhindern wir solche Entwicklungen?
Herr Schenk. Also zu diesem konkreten Vorhaben kann ich nichts sagen. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, worum es da genau geht, was und wie wir entwässern wollen. Wir haben aber natürlich die Situation, dass die Gemeinden die Möglichkeit haben, über ihre Satzungen die Versickerung von Niederschlagswasser zu fördern. Wie das jetzt in der konkreten Gemeinde ist, kann ich nicht sagen. Also Sie wissen es besser. Deswegen können Sie es vielleicht genauer darstellen, wie es da läuft.
Herr Sieger, wollen die noch mal?
Ja, ich kann da gerne noch mal zu sagen. Also wie gesagt, ja. Ich begutachte das und die Gemeinde hat vor, oder die Verwaltung besser gesagt, vor, jetzt das gesamte Gemeindegebiet zukünftig zu entwässern und über einen sogenannten Generalentwässerungsplan. Und ich frage mich, solche Pläne, es gibt ja auch das Instrument des Abwasserbeseitigungsplans in Brandenburg, der auch von der Behörde oder der alle 5 Jahre der Behörde vorgelegt werden muss. Also offensichtlich funktioniert das hier nicht, dass solche Planungen durchgewunken werden.
Herr Sieger, ich was heißt denn entwässern? Haben die ein Konzept für die Abwasserbeseitigung? Wird das Regenwasser irgendwo in Vorfluter eingeleitet? Haben die eine Wasserhebung? Ich kenne den Fall nicht. Erläutern Sie es vielleicht mal genau, was da genau
ist. Also ein Generalentwässerungsplan regelt ja die Regenentwässerung oder den Umgang mit Regenwasser in einer Kommune. Und dieser Generalentwässerungsplan der Gemeinde sieht eben vor, dass zukünftig in allen Straßen Regenwasserkanäle verlegt werden sollen, die dann das Regenwasser von den versiegelten Flächen in die nächstgelegenen Vorfluter ableiten. Also im Prinzip das Gemeindegebiet entwässern sollen.
Ja, Herr Sieger, ich würde vorschlagen, vielleicht, ja. Sie haben ja vielleicht die E-Mails sozusagen auch von Herrn Schenk und vom MLUK, dass Sie das vielleicht nochmal bilateral regeln. Also ich glaube, es ist ein interessanter Fall, ja.
Sehr gerne.
Aber eben was jetzt sozusagen im Breiten, ohne dass wir alle wissen genau, worum es geht, macht es dann auch wenig Sinn. Aber ich denke, das ist gut, dass wir immer auch in Einzelfällen hier weiterkommen. Und da wäre es mir lieb, wenn Sie das vielleicht mit Ihnen direkt bilateral regeln können. Und wenn Sie nicht weiterkommen, können Sie natürlich gerne wieder an uns wenden. Haben wir weitere Fragen jetzt oder Kommentare an Herrn Schenk? Ja, im Chat haben wir noch so ein paar Kommentare. Ja, die bitte ich auch zu lesen. Ja, Herr Penceretti hat auch noch mal einen Kommentar geschrieben, ja, zu diesem Thema. Aber ansonsten, ja, wir sind gut in der Zeit. Das ist sehr schön. Das freut mich. Können wir jetzt zum nächsten Vortrag kommen. Und dieser nächste Vortrag wird jetzt vom Landesamt für Umwelt in Brandenburg getragen. Die Vortragende ist Frau Angela Hermsdorf. Und Frau Hermsdorf wird sprechen über das Grundwasserdargebot in Brandenburg. Frau Hermsdorf, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, schönen guten Tag. Ich hoffe, ich bin zu hören und dass auch meine Präsentation zu sehen ist.
Die ist noch nicht zu sehen. Die ist noch nicht zu sehen. Frau Hermsdorf, Sie müssten noch mal auf Bildschirm freigeben gehen.
Okay. Hatte ich zwar schon. Okay.
Also noch sehen wir nichts. Also unter Bildschirm freigeben, ja, und dann auch die PowerPoint, wenn Sie sowas haben.
Frau Hermsdorf, wenn Sie möchten, kann ich auch Ihre Präsentation freigeben. Sie müssten dann nur immer weiter sagen. Sie können es ja so versuchen, wie Sie möchten.
Ja.
Ah, jetzt klappt's.
So, bin ich jetzt
ja, bin ich jetzt dran? Gleich, der Bildschirm ist noch schwarz, aber es müsste gleich
bin ich kommen. Jetzt?
Zeitverzögert.
Okay.
Jetzt ja.
Klappt. Wer ist lieb?
This meeting ja. is being recorded.
Dass wir vielleicht kurze Fragen und kurze Antworten haben, ja, damit wir dann eben auch wieder im Zeitplan sind. Aber zunächst einmal Frau Wiedenhöft.
Ja, danke, Frau Hermsdorf. Ich habe verstanden, dass Sie das jetzt in diesem Jahr mit den Landkreisbehörden oder mit den Landkreisen abstimmen wollen. Und jetzt gehe ich mal auf Ihre Folie 11 ein oder auch meinetwegen auf die letzte. Da habe ich mir gemerkt, was auch schon unser Amtsleiter Wasserwirtschaft in der Uckermark in der Zeitung zu stehen hatte. Wir haben kein Wasserproblem, es ist genug Wasser da. Auf Ihrer Folie 11 war die Uckermark, glaube ich, auch nur mit 20% oder 30% Auslastung angegeben. Habe ich das falsch verstanden? Ich konnte auf Ihrer Folie 11 eigentlich nur ganz wenig Gebiete identifizieren, wo die Auslastung schon bei 100% ist. Und in der Echtwelt ist es ja so, das hat ja die KI interpoliert und zusammengerechnet mit wenigen Messstellen. Wenn ich jetzt mal von der Uckermark ausgehe, in der Echtwelt vertrocknen die Gebiete ja. Wenn ich jetzt aber Wasserbehörde bin und ich verlasse mich hier aufs APW des Landesamtes für Umwelt, dann kann ich natürlich auch weiterhin alle Entnahmen genehmigen, weil ich ja von Ihnen quasi oder von unserem Amt den Persilschein bekomme, es ist ja noch genug Grundwasser für Entnahmen da. Ich muss mir keine Sorgen machen. Habe ich das nur falsch verstanden oder wie ist das?
Ja, was soll ich dazu sagen? Oberflächlich sieht alles sehr trocken aus und wir haben auch fallende Grundwasserstände. Aber es ist so, dass wir jetzt hier in dieser Betrachtung der einzelnen Bilanzgebiete eben auch schon den ökologischen Mindestabfluss mit rausgerechnet haben. Also wenn man es ganz schematisch sieht, könnte man bis zu 100% der Flächen auslasten. Dann wäre immer noch ein ökologischer Mindestabfluss vorhanden. Aber auch Herr Schenk hat ja schon angedeutet, dass wir landesweit einen Klimaabschlagsfaktor versuchen rauszukriegen. Zurzeit ist es so, es ist noch genügend Wasser da. Also wir haben es berechnet und wir haben die Gebiete, die derzeit markant sind, eben auch rausgerechnet. Aber in der Uckermark, da haben wir ja sowieso einen bedeckten Grundwasserleiter. Da gibt es ja oberflächennah, sind ja gar keine Grundwasser, also ein unbedeckter Grundwasserleiter ist ja kaum ausgebildet, maximal im Bereich der Welse oder eben im Oderbereich. Aber die Hauptnutzung durch die Wasserwerke und auch durch die Landwirtschaft findet ja im bedeckten Grundwasserleiter statt.
Ja, wir haben jetzt noch 4 Wortmeldungen. Ich würde jetzt mal 2 zusammennehmen. Ja, Frau Hermsdorf, ja, dass Sie dann zunächst mal Herrn Martin Lange und dann Herrn Michael Ganschow. Aber zunächst mal Herr Lange, bitte.
Ja, Frau Hermsdorf, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das teilweise übereinzubringen mit der Grundwasservorratsprognose. Gerade Sie zeigten da eine Folie 10, wie ist die zusammenzubringen mit der Abbildung 15 in der Prognose hinsichtlich des verfügbaren Grundwasserdargebots? Denn darauf würde ich ganz gerne kurz eingehen. Also meine erste Frage ist, ist denn die Studie abgestimmt mit der Berliner Senatsverwaltung? Gibt es da eine Zusammenarbeit? Denn wenn wir uns das mal ein bisschen genauer angucken, gerade für die Barnim-Hochfläche und das Bilanzgebiet 58-17, können wir hier eine ganz klare Übernutzung schon feststellen. Also die haben Sie dort ausgemacht. Wenn wir jetzt ein Stück nach Westen rücken ins Bilanzgebiet 58-18, dann sehen wir, dass dort unter anderem auch das Wasserwerk Kaulsdorf mit dabei ist, das Wasserwerk Buhlheide, und wir nach Aussagen der Senatsverwaltung dort ja selbst schon Übernutzung feststellen können oder zu verzeichnen haben. Jetzt sehen wir hier eine große Diskrepanz. Wir sehen in Ihrer Darstellung, dass halt das Gebiet um Friedrichshagen, also Wasserwerk Friedrichshagen. Im Übrigen, die Einzugsgebiete sind alle konkurrierend. Die stoßen alle aneinander und konkurrieren miteinander. Jetzt sehen wir hier in das Friedrichshagen, Eggersdorf, Spitzmühle, Strausberg, Erkner in dem tiefroten Bereich liegen mit einer Übernutzung. Und ja, nach Westen gerückt, Kaulsdorf auch konkurrierend auf einmal im positiven Bereich. Also das klar ist das jetzt hier alles weich gezeichnet, indem man halt einen größeren Betrachtungsraum nimmt. Aber dann natürlich die Frage, ob man dann die Bilanzgebiete nicht entsprechend kleinteiliger dann noch fassen müsste, um zu gucken, wie die Auswirkungen sind. Das ist das eine. Und dann abgestimmt auf diese Geschichte noch eine Frage zum Vollzug. Wir sehen hier im Bilanzgebiet 58-17 eine Übernutzung und müssen feststellen, dass die genehmigten, also ziemlich frisch genehmigten Entnahmemengen deutlich, teilweise 40% über den Mengen liegen, die in den 70er Jahren in den Dargebotserkundungen dort festgestellt wurden. Wie das einhergeht, da muss man doch schon fragen, was da die Grundlage ist. Und Sie sprachen davon, dass dann immer ganz genau geguckt wird. In dem Bereich passt das halt überhaupt nicht zusammen. Also 70er Jahre, also wir haben da deutlich höhere Grundwasserneubildung gehabt. Jetzt verminderte Grundwasserneubildung, die Einzugsgebiete werden größer. Wie kann das sein, dass dann Fördermengengenehmigungen deutlich über und so ja signifikant über den Dargebotserkundungen erteilt werden? Ja, das sind erstmal so meine Fragen. Vielen Dank.
Es waren ja jetzt hier einen ganzen Haufen Fragen oder Statements. Also die eine Sache ist die Abstimmung mit Berlin. Also diese Gebiete, die haben wir schon mit den Berlinern abgestimmt. Aber wie es jetzt zu den Nutzungen an sich, wer wann welches Wasserrecht herausgibt, da bin ich leider jetzt nicht ganz die Richtige, aber wir planen da weiter, also wir planen das auch ein bisschen intensiver mit Berlin zu betrachten. Sie haben natürlich den Finger auf die Wunde gelegt mit dem Bereich Strausberg-Eggersdorf. Wir haben die Einzugsgebiete, die müssen ja aneinander grenzen, weil wir haben sie ausgegrenzt nach den oberirdischen Einzugsgebieten. Und es ist eben ein Einzugsgebiet. Es fließt eben unten rein und fließt nach Norden raus oder umgekehrt, je nachdem, wo ich mich befinde. Und die Einzugsgebiete, also wir machen jetzt hier, wir haben erstmalig eine landesweite Dargebotsbetrachtung gemacht. Die gab es ja so bis jetzt nicht. Es hat ja jeder, macht ja seins, ne? Also jeder Wasserversorger guckt, was er benötigt und wie er den Bedarf abdecken kann. Und dann ist es im Prinzip an der Behörde zu sagen, ja, passt auf, ihr habt zwar so und so ein Wasserrecht angefragt oder beziehungsweise beantragt, aber es sind schon andere da, die eben auch bereits fördern. Und wir versuchen jetzt mit diesem Hilfsmittel, was wir jetzt ja auch programmtechnisch gerade umsetzen, den unteren Wasserbehörden besser darzustellen, wie können sie mit den Einzelanträgen umgehen. Also sie müssen schon immer auch dann die Einzelanträge machen. Also wir gucken jetzt erstmal nur so ein bisschen landesweit, um überhaupt erstmal eine Ausgangssituation zu bekommen. Wenn wir jetzt in 2 Jahren das Projekt nochmal wieder aktualisieren, dann werden wir sicherlich auch mehr Informationen zu den Überleitungen mittlerweile haben oder zu irgendwelchen Einleitungen oder sonstiges. Sie müssen das jetzt hier so betrachten, das ist ein Stand von 2015, also die Ergebnisse. Das hört sich zwar alt an, aber wir müssen uns ja an irgendwas orientieren. Und deswegen haben wir eben den ISO-Plan von 2015 genommen, der aktuellste ist und dort die aus den oberirdischen, eben die unterirdischen Einzugsgebiete ausgegrenzt.
Ja, vielen Dank. Also ich habe jetzt noch 3 Wortmeldungen, die würde ich gerne hintereinander nehmen. Ja, ich bitte auch, sie wieder relativ kurz zu machen, weil wir schon im Zeitfenster für den nächsten Vortrag sind. Ja, Herr Grandschoff, bitte.
Vielen Dank, Frau Hermsdorf, für den Vortrag. Ich halte mich kurz. Sie haben das elektronische Wasserbuch erwähnt. Da wollte ich gerne wissen, mit welchem Stand, also zeitlichen Stand Sie gearbeitet haben bei dieser Bilanz. Weil Sie haben ja gerade gesagt, 2015 irgendwie, aber das weiß ich nicht, ob das deckungsgleich ist, ja, dass also mit den Daten oder mit dem elektronischen Wasserbuch von 2015 gearbeitet worden ist. Da hätte ich gerne mal eine Information, weil ich glaube, da ist ja die Frage der Vollständigkeit der Daten in Frage zu stellen. Das Zweite ist, dass mir aufgefallen ist, dass es eine kleine Ecke gibt im Land Brandenburg, die nicht mit einem Bilanzgebiet versehen ist. Und das ist Mühlberg, Kiesabbaugebiet unten an der Elbe. Wie kommt das? Also das ist ein Punkt, wo wir also da als Grüne Liga unterwegs sind und da eben halt gerade diese Kies- und bergbaurechtlichen Fragen und hydrogeologischen Fragen unter die Lupe genommen haben. Und da würde ich gerne mal wissen, also bei den anderen Bilanzgebieten, die sind länderübergreifend, ja, also die gehen in die anderen Bundesländer rein, wie das zu handhaben ist. Noch eine Frage zum Wasserbuch. Gibt es bei der Überschneidung Brandenburg-Berlin, gibt es da sozusagen auch in Berlin ein Wasserbuch, was dann einfließt in diese Bilanz? Also das würde mich auch noch interessieren.
Ja, wir nehmen jetzt also, noch Frau Engelhardt, Frau Handler. Wenn Sie im Moment ja das noch mitnotieren, Frau Engelhardt, bitte.
Ja, Frau Hermsdorf, ich habe eine Frage zur Grundwasserneubildung. Also bei dieser Betrachtung ist ja letztendlich die relevante Eingangsgröße die Grundwasserneubildung. Jetzt haben Sie eine reine Vorwärtsrechnung dargestellt. Also das heißt, Sie geben Ihre Größen rein und bekommen dann irgendein Ergebnis. Wie haben Sie denn geprüft, dass diese relevante Eingangsgröße, die Grundwasserneubildung, auch richtig ist, die Sie hier in diese Bilanz reingeben?
Dankeschön. Noch, Herr Schulte, wir haben noch eine. Herr Puschke.
Ja, okay. Ja, Martin Puschke, IGB. Frau Hermsdorf, ja, diese Bilanzierung ist sicher sehr notwendig und verdienstvoll. Ich wollte aber, sagen wir, in die gleiche Richtung mit Frau Engelhardt anregen. Ich denke, dass eben doch diese Diskrepanz zur Realität zeigt, dass in der Bilanzierung Größen fehlen und dass sie vielleicht auch nicht detailliert genug ist. Also gerade eben die Wasserentnahmen sind wahrscheinlich nicht alle abgedeckt. Dann, was eben wohl auch nicht ausreichend berücksichtigt ist, ist die ökologische Mindestwasserführung, die ja eigentlich mal eingeführt wurde als Mindestwasserführung für einen begrenzten Zeitraum, aber niemals als Mittelwert für ein gesamtes Jahr. Das ist also nicht möglich. Ich bin jetzt kein Hydrologe, aber ich denke auch eine Schwäche ist auch noch natürlich, dass es hier eine Jahresdurchschnittsberechnung ist und dass natürlich Winter- und Sommerhalbjahr sich sehr unterschiedlich verhalten und daher eben natürlich starke Mangelsituationen im Sommerhalbjahr auftreten können, die also dann keinesfalls die Schlussfolgerung erlauben, wie in dem Konzept, dass es eben Gebiete gibt, in denen eben noch ungenutzte Wasserressourcen sind. Ja, also meine generelle Anregung, eben solche weitreichende Schlussfolgerungen, ungenutzte Wasserressourcen bitte etwas vorsichtiger handhaben, mehr auch darstellen, welche unbekannten Größen wir haben und natürlich das Vorsorgeprinzip hier auch in Anklang bringen. Und eine Anregung, es gibt ja, wir haben ja hier so viele Fachleute auch. Ich denke, die Zusammenarbeit des LFU mit der Fachwelt wäre hier für die zweite Auflage des Konzepts sicher auch sehr förderlich.
Ja, vielen Dank, Herr Busch. Ja, sind jetzt einige Dinge gekommen, Frau Hermsdorf, wenn Sie vielleicht kurz darauf eingehen könnten. Ja, also vom Wasserbuch erstmal, dann
okay, Mühlberg. Ich versuche mal, dass ich das zusammenkriege. Also elektronische Wasserbuch haben wir nur partiell benutzt. Ich habe das nur mit angesprochen, weil 2015 die Entnahmen gibt es ja noch gar nicht. Wir haben 2017 die Entnahmen genommen und zwar aus dem analogen Postbuch sozusagen händisch zusammengesucht und haben dann auch immer abgeglichen, gibt es im elektronischen Wasserbuch eventuell Entnahmen, die wir jetzt nicht berücksichtigt haben. So, dann zum, das war so, und dann war Mühlberg. Ja, wir haben die, wir haben uns nach den oberirdischen Einzugsgebieten gerichtet und es kann jetzt sein, dass manche oberirdische Einzugsgebiete in die nach Sachsen-Anhalt oder nach Sachsen rüberreichen Und im Bereich Mühlberg ist meiner Meinung nach die Elbe der limitierende Faktor. Und dadurch müsste man noch mal gucken. Aber wir haben in dem Bereich sicherlich auch schon Daten mit berücksichtigt, auf jeden Fall. Also wir haben ja gerade für den Bereich haben wir ziemlich intensiv mit den Cottbusern zusammengesessen und versucht, das rauszufinden, was jetzt wirklich der Kenntnisstand ist.
Die Fläche ist weiß, Frau Hermsdorf. Die Fläche ist weiß. Es gibt keinen Bilanzgebieter. Und das war meine Frage. Haben wir, warum?
Das müsste ich mir dann im Prinzip nochmal ganz im Detail angucken. Ja, also da ich nicht alle Flächen, also uns ist jetzt aufgefallen, dass wir beim Verschnitt mit den Grundwasserkörpern eben auch ein paar Sachen gefunden haben, aber das müssen wir uns nochmal angucken. Ja, okay. So, dann war Frau Engelhardt mit der Grundwasserneubildung. Also die Grundwasserneubildung ist, wir haben eben nicht ARC ECMO, sondern Barkow-Glugler angewendet, und das ist ja auch eine Zeitbetrachtung von, wir hatten 86 bis 2015 berücksichtigt. Und für wir haben dann auch nochmal das Klimaszenario berechnet mit den veränderten Niederschlags- und Gras, also mit der Verdunstung. Also ich denke schon, dass wir dort auf ein Mittel zurückgreifen, was einen Stand da gibt, dass wir eben keine veralteten Werte betrachten, sondern wir haben eben für Barkow-Glugler oder Bagluwa heißt das ja jetzt, eben die Daten bis 2015 berechnet. Das passt da auch mit unserer Dynamik zusammen. Und man muss schon sehen, dass es ja vorher gar nichts gab. Und im jetzigen Fall haben wir erstmal eine Ausgangsposition. Und da können wir auf jeden Fall für das weitere Projekt dann eben sehen, wie es, also es wird ja dann bis 2020 gerechnet, und da wird dann ja auch die Neubildung bis 2020 gerechnet. Und wir müssen dann zu dem Zeitpunkt, wenn wir das nochmal neu berechnen, dann wird nochmal eine Abwägung erfolgen. Rechnen wir mit ARC ECMO weiter oder rechnen wir mit Bagluwa weiter? Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Aber wir haben diesen Vergleich für das Projekt gemacht und hatten uns dann aus fachlichen Gründen für Bagluwa entschieden. So, und jetzt dann noch die Frage zum ökologischen Mindestabfluss. Also das war
Entschuldigung, ich würde trotzdem gerne nochmal zurückfragen. Also meine Frage war, wie Sie das geprüft haben. Es ist ja völlig egal, ob Sie jetzt mit Schwimmen, mit Sports, mit
was anhand der Bilanzpegel,
sondern Sie müssen ja prüfen, ob diese Werte, die Sie da reingeben, stimmen.
Ja, wir haben uns das zuarbeiten lassen, und das ist von Herrn Wienicke erarbeitet worden, und der hat das über die Bilanzpegel berechnet.
Genau, aber in den Pegeln haben wir ja quasi verschiedene Abflusskomponenten drin. Also da ist ja der Oberflächenabfluss, der Interflow und die Grundwasserneubildung. Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, haben Sie eine Kalibrierung über die Pegelmessung oder die Durchflussmessung im Vorfluter. Da haben wir aber alle drei Komponenten drin. Haben Sie das abgetrennt?
Nee, wir haben es pragmatisch gemacht. Wir haben das Abflussgeschehen betrachtet.
Ich glaube, wir können also, das jetzt wahrscheinlich nicht klären, Frau Engelhardt. Ja, vielleicht
können wir das auch
eine der noch offenen Fragen. Hier. Ja, Herr Ganschow hat ja auch nochmal geschrieben, dass man vielleicht auch seine Frage dann nochmal persönlich beantworten kann. Wenn Sie vielleicht noch ganz kurz sozusagen auf diese
ökologischen Mindestabfluss. Wenn mal die Folie.
Nee, keine Folien mehr, Frau Hermsdorf. Das geht nicht.
Okay.
Das
schafft gut. Nicht. Also ich würde sagen, der ökologische Mindestabfluss ist nach den neuen Berechnungen, die Frau Hesse im LFU durchgeführt hat, mit berücksichtigt worden. Das habe ich eingangs gesagt, das geht mit in die Gesamtwasserbilanz ein.
auch, dass das nicht als Durchschnittswert, sondern eben als Höchstwert dann oder Mindestwert behandelt.
Das ist der berechnete Wert, ja, genau.
Okay, gut. Ja, es tut mir leid, ich muss diesen bisschen auf die Uhr sehen. Ja, wir haben noch zwei Beiträge, einer ist etwas kürzer. Vielleicht werden dann auch noch mal ein paar Fragen aufgegriffen. Also zunächst mal ganz herzlichen Dank, Frau Hermsdorf, und noch mal unsere Entschuldigung auch zu sagen, dass die Technik jetzt hier nicht ganz so funktioniert hat. Aber das ist eben so, wir hängen natürlich nicht an jedem einzelnen Gerät, das da außen hingeht, dran. Ja, dann würde ich gerne zum nächsten Vortrag überwechseln. Wir bleiben bei der MLUK. Insofern ist zu sagen, jetzt das Merken aus, wird ein bisschen kontroverser. Jetzt geht es, Synnöve Bürger wird uns jetzt etwas berichten über regionale Netzwerke zum Niedrigwassermanagement im Flächenland Brandenburg. Also ein Thema, was wir eben schon mal kurz angesprochen haben. Und wir freuen uns jetzt auf den Vortrag.
So, jetzt ist wenigstens mein Ton wieder an. Guten Tag, hier ist Synnöve Bürger. MLUK, ich arbeite im Referat Wasserhaushalt, Gewässerunterhaltung und Moorschutzprogramm. Das mit dem Bildschirm freigeben klappt nicht. Und ich habe auch bei den letzten beiden Vorträgen die Präsentation gar nicht gesehen. Frau Matuschko, könnten Sie das?
Mache ich gerne.
Ja. Also vielleicht sollte man bei MLUK mal was in der Technik machen. Ich habe den Eindruck, dass das irgendwie noch aus dem 18. Jahrhundert ist. Ja, aber wir sollten daran arbeiten. Ja, aber wir haben jetzt das Folie. Folie 1, das liegt jetzt vor. Ja,
ja, meine, ich habe sie nicht, aber egal. Ja, also ich möchte über die Umsetzung des Landesniedrigwasserkonzeptes erzählen. Das ist im letzten Jahr durch unseren Minister eher veröffentlicht worden und ist seitdem auch auf unserer Internetseite veröffentlicht und einsehbar. Ich möchte das jetzt nicht im Einzelnen vorstellen, aber kurz darauf eingehen, warum ein Niedrigwasserkonzept, welchen Ansatz das Niedrigwasserkonzept verfolgt und wie es mit der Umsetzung aussieht. Sie können gleich auch die dritte Seite da, ich sehe es wie gesagt nicht.
Ja, wir haben Folie 3 jetzt, ja.
Ja, genau. Also der Hintergrund, die Rahmenbedingungen in Brandenburg, die sind ja hier schon ausführlich besprochen worden. Das ist natürlich der Hintergrund für das Landesniedrigwasserkonzept, der angespannte Wasserhaushalt in Brandenburg, zahlreiche Gewässer, aber wasserarm, eines der trockensten Gebiete in Deutschland, geringe Niederschläge, hohe Verdunstung. Auslöser, die Trockenjahre 2018 bis 20, die dann natürlich, die dann dazu führten, dass das Ministerium gesagt hat, jetzt müssten wir uns der Sache mal strukturiert annehmen und es sind mit dem Niedrigwasserkonzept wurde der Ansatz verfolgt, Leitlinien zu entwickeln, wie man strukturiert und systematisch sich der Thematik nähert und zum einen Niedrigwasservorsorge und Niedrigwassermanagement in Maßnahmen packt und umsetzt. Das macht mich ein bisschen nervös, dass ich die Folien nicht sehe.
Ja, Sie sagen einfach, welche Folien, dann steigen wir sie. Also wir können die alle sehr gut sehen.
Ja, dann können Sie auf die nächste Seite.
Seite 4, ja?
Seite 4, also Niederschlagsdefizite erzeugen in Brandenburg fast unmittelbar Niedrigwasser. Ausschlaggebend dafür sind große Flächenanteile mit negativer klimatischer Wasserbilanz, sandige Böden mit geringer Wasserspeicherfähigkeit und dazu kommen die anthropogenen Einflüsse auf den Wasserhaushalt, die Bodenentwässerung durch die Melioration, hohe Wasserverluste durch die Landnutzung, zum Beispiel die Kiefernforsten, die wurden schon angesprochen, die Wasserentnahmen, die teilweise noch nicht mal erfasst sind und der Bergbaueinfluss da in der Bergbauregion natürlich. Und dazu kommt in Brandenburg, dass es kaum Spielraum gibt für Maßnahmen zur Niedrigwasseraufführung, also wasserwirtschaftliche Maßnahmen aus Speichern oder aus Überleitungen aus wasserreichen Gebieten. Die nächste Folie. Das Landesniedrigwasserkonzept verfolgt den Ansatz von Niedrigwasservorsorge und Niedrigwassermanagement. Also in dieser Hinsicht wird unterteilt und das Niedrigwassermanagement Und alle Maßnahmen, die damit zusammenhängen und auch die Niedrigwasservorsorge sollen auf der Ebene der Flussgebiete erarbeitet werden durch und dafür sollen regionale Strukturen aufgebaut werden.
Ich glaube, wir sind schon bei Folie 6, ja?
Ja. In einem ersten Schritt wurde ein pegelspezifisches Niedrigwasserwarnsystem mit dem Niedrigwasserkonzept aufgebaut. Das soll zum einen dazu dienen, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren auf Niedrigwassersituationen und zum anderen aber auch für die Flussgebietsbewirtschaftung und für die Maßnahmen, die dann jeweils einzuleiten sind, Kennwerte festzulegen und Schwellen zu bestimmen. Das Niedrigwasserwarnsystem ist jetzt vor kurzem auch veröffentlicht worden auf unserer Internetseite. Es wird als Niedrigwasserampel bezeichnet und bildet an 26 Kontrollpegeln die Niedrigwassersituation in Brandenburg ab. Es richtet sich nach statistischen Schwellenwerten für die Warnstufe Rot und Gelb aus und hat damit eine erste Phase erreicht und es ist vorgesehen in den Flussgebieten mit der Erarbeitung der konkreten Bewirtschaftungsnotwendigkeiten dann angepasst werden und verdichtet eventuell. Auf der nächsten Folie sehen Sie die 26 Pegel in Brandenburg aus der letzten Woche. Das ist eine Abbildung. Und ja, der Pegel Friedersdorf östlich von Berlin, der ist fast immer rot. Ansonsten sieht es, also an den Gewässern momentan ist die Ampel grün. Ja, das ist das Kernstück, die nächste Seite 8. Des Niedrigwasserkonzeptes bildet dieses Kreislaufdiagramm von Vorsorge, Management und Bewältigung ab. Also im Bereich der grünen Phase sind alle Maßnahmen der Flächenvorsorge, der Wasserrückhalt und Waldumbau, Wassersparmaßnahmen, also Flächenvorsorge, Bauvorsorge, Verhaltensvorsorge spielen also immer eine Rolle. Dann sollen Bewirtschaftungskonzepte und Managementstrategien in den Flussgebieten erarbeitet werden, auf der Grundlage der Auswertung vergangener Ereignisse. Die Bilanzierung von Wasserentnahmen spielt eine Rolle. Die Priorisierung von Nutzungen ist eventuell vorzunehmen und Steuerung und Bewirtschaftung von Speichern und Stauregime soll angepasst werden. Mit Erreichen der gelben Ampelphase soll die Niedrigwasserberichterstattung aufgenommen werden. Es sollten sich Strukturen zusammentun, die Maßnahmen, die dann zu ergreifen sind, zu besprechen und festzulegen. Die öffentliche Wahrnehmung sollte geschärft werden und Einzelfallentscheidungen zu notwendigen Einschränkungen sind schon in dieser Phase zu unternehmen. Und mit Erreichen der roten Phase sind dann Maßnahmen zur Schadensminderung durch Entnahmebeschränkungen und Schleusen schließen, Fischaufstiegsanlagen müssten eventuell reguliert werden und weitere Maßnahmen des operativen Staumanagements wären zu ergreifen. Die nächste Folie. All diese Maßnahmen, die sich in dieser Ampel, also in diesem Schaubild abgebildet haben, aufgelistet waren, sollen auf der Ebene der Flussgebiete erfolgen. Weitere Folie. Hier sind die Flussgebiete, die sich an den Planungseinheiten zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie orientieren und die auch die Ampelpegel enthalten. Und in diesen Flussgebieten sollen oder werden die Maßnahmen zur Niedrigwasservorsorge und zum Niedrigwassermanagement erarbeitet. Dazu sollen regionale Arbeitsstrukturen aufgebaut werden. Wir haben die Arbeitsgruppe Niedrigwasserflussgebiet XY genannt, die sind hier alle unten in der Legende dargestellt und das Land wird die Akteure in den Flussgebieten umfassend unterstützen. Auf der nächsten Seite habe ich das mal aufgeschrieben, was an Unterstützungsleistungen vorgesehen ist. Also es geht zum einen um Datenbereitstellung und die Bereitstellung konzeptioneller Grundlagen für die Flussgebiete, die Förderprogramme werden oder wurden effektiv gestaltet, umgestaltet und die Finanzierung für die auf Grundlagenerarbeitung wird bereitgestellt und bei der Nutzung und Inanspruchnahme der Finanzierung wird unterstützt werden. Es erfolgt eine Unterstützung im rechtlichen Vollzug. Es gibt eine Kommunikationsplattform, die rechtlichen Hinweise zusammenfasst und strukturiert. Wir sind im Zuge der Umsetzung des Niedrigwasserkonzeptes in die Gespräche mit Landwirtschaft und Naturschutz eingestiegen und mit dem Ziel, zunächst gemeinsame Ziele für die notwendigen Anpassungsmaßnahmen zu erarbeiten und auch einfach die Wege dafür zu ebnen, um dann im Anschluss auf Kreisebene Stakeholder-Workshops durchzuführen, um fachübergreifend ins Gespräch zu kommen und nach Möglichkeiten zu suchen, die Maßnahmen umzusetzen, also zum Beispiel höhere Wasserstände auf landwirtschaftlichen Flächen zu akzeptieren, dafür Bereitschaft zu finden und um dann eben die konkreten Maßnahmen, die in den Flussgebieten erarbeitet werden, auch umsetzungsfähig zu machen. Zum Einsatz kommen Flussgebietsmanager für jedes Flussgebiet, das kommt dann gleich mit der nächsten Folie und fachübergreifende Abstimmungen werden auf ministerieller Ebene zunächst vorbereitet und werden in den Flussgebieten dann auch vertieft und in notwendigem Maße weitergeführt. Und das Ineinanderhaken der Flussgebiete, also Ober-Unterlieger-Thematik, wird durch das Projektmanagement, was bei uns läuft, auch sichergestellt. Die nächste Folie stellt dar, wir haben im November einen Auftrag vergeben für die Begleitung des flussgebietsbezogenen Niedrigwassermanagements und für die Begleitung von konkreten Fördermaßnahmen über das Förderprogramm Landschaftswasserhaushalt und für die Erstellung von flussgebietsbezogenen Niedrigwasserkonzepten an ein Büro. Das heißt, das ist das Rote DMT Essen mit Niederlassung in Berlin und zwei Nachauftragnehmern. Einmal BGD Ecosachs aus Dresden und IWU Berlin. Und die haben für jedes Flussgebiet einen Flussgebietsmanager eingesetzt und sind auch schon unterwegs, um dort die regionalen Akteure zu konsultieren und sich ein Bild zu verschaffen. Das kommt jetzt auf der nächsten Folie. Die Schritte laufen so, dass in einer ersten Phase Kontaktaufnahmen und Sondierungsgespräche mit einem regionalen Zuständigen der Wasserwirtschaft zunächst und das Naturschutz, also der Naturpark, wenn noch einbezogen, erfolgen und sich die Flussgebietsmanager ein Bild verschaffen, wo sind die Stellschrauben, wie ist die Problemlage, wie sind die Handlungsfelder. Das wird zusammengetragen und in einem flussgebietsbezogenen Steckbrief erfasst und parallel dazu werden Abstimmungsgremien eingerichtet, AG Niedrigwasser im Flussgebiet, das hatte ich schon gesagt, sollen nach Möglichkeit errichtet werden, also zusammenkommen, um einfach die Kommunikation zu verbessern und die Arbeit im Flussgebiet zu beginnen. Und auf der Grundlage werden strukturelle flussgebietsbezogene Niedrigwasserkonzepte erarbeitet, die dann mit Zeitplan zur Umsetzung versehen werden. Die Flussgebietsmanager, die werden die Begleitung dieser Niedrigwasserkonzepte ebenfalls durchführen und parallel dazu sind die Beauftragten mit die Öffentlichkeitsarbeit zu anzuschieben, Beteiligungsprozesse für konkrete Maßnahmen zu führen und auch Staubbeiräte, Bewirtschaftungsbeiräte, was erforderlich ist, einzuberufen. Die parallel zu der Erarbeitung der Niedrigwasserkonzepte sollen schon konkrete Einzelmaßnahmen definiert und umgesetzt werden durch, vorhin wurde es angesprochen, Maßnahmen auf Hochflächen, Entwässerung von Hochflächen, das ist ein großes Thema, die sicherlich auch außerhalb von Niedrigwasserkonzepten, von konzeptioneller Grundarbeit bereits erkennbar sind und die sollen nach Möglichkeit, soll sich da jemand finden, ein Naturpark, ein Wasser- und Bodenverband, Landkreis, eine Kommune, die bei der Umsetzung der Maßnahmen unterstützt werden. Hier auf der nächsten Seite ist mal ein Auszug aus einem Steckbrief dargestellt.
Wir müssen langsam zum Schluss kommen, ja, Entschuldigung, Frau Hoburger, ja. Also sehe schon, dass wir jetzt nicht, weil wir sonst jetzt haben wir 12.30 Uhr vereinbart, ja, wenn Sie so ein bisschen jetzt zusammenfassen könnten.
Ja, also auf der letzten Seite hier, das ist auch die letzte Folie, ist ein Beispiel aus einem Steckbrief, der schon erarbeitet wurde und der hat in der einen Spalte den Handlungsbedarf benannt und dann auf der anderen Seite die Handlungsoptionen, also Ist-Zustand, Erfassung, Abschlüsse, Steuerung, Entnahmen, Einleitungen, das ist, wurde auch schon gesagt, heute das ja teilweise in den verzweigten Flussgebieten, gerade in den Niederungen, die Ableitungen in die Fläche gar nicht erfasst sind und das wäre sicherlich eine wichtige Maßnahme, den Zustand zu erfassen und darauf aufbauen, dann die Wasserverteilung neu zu ordnen und auch die Staubewirtschaftung darauf anzupassen, dass möglichst viel Wasser zurückgehalten wird und das irgendwie in Einklang gebracht wird mit den landwirtschaftlichen Nutzern, dafür Förderprogramme der Landwirtschaft zu nutzen und so weiter. Also das ist in vielen Gebieten ein großes Thema und ein wichtiger Punkt, der hier als Handlungsbedarf hier abgeleitet wurde. Dann Konzeptmaßnahmen zur Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes. Da geht es darum, Maßnahmen zu definieren. Also wo sind Maßnahmen besonders wichtig, aber vielleicht auch vorhandene Maßnahmenvorschläge zu erfassen, zu bewerten, zu priorisieren und dann auch zu begleiten. Also die Wirksamkeit der Maßnahmen zu erfassen, um dann daraus Erkenntnisse für weitere zu gewinnen. Die AG Niedrigwasser zu gründen und zu vereinbaren, dass man sich regelmäßig trifft, wahrscheinlich am besten im Frühjahr, um die kommende Sommersaison zu bewerten und daraus dann direkt abzuleiten, wie man damit umgehen will, wie man sich darauf einstellen will und auch Maßnahmen zur Vorsorge, also Maßnahmen über das Förderprogramm Landschaftswasserhaushalt umsetzbar wären, zu diskutieren. Kommunikation mit Flächennutzern, da wurden Flächenbeiräte als Empfehlung erarbeitet und die Bewirtschaftung mit angrenzenden Bundesländern, die in vielen Bereichen auch noch gar nicht mit auf dem Schirm ist, die wäre dann abzustimmen und zu optimieren. Stauanlagen zum Wasserrückhalt, wenn eine Sanierung erfolgt, dann sollte ein Bewirtschaftungskonzept vorliegen und auch hier ein Monitoring für die Bewertung mit erarbeitet werden. in Quellbereichen, Speisungsgebieten sollten Grabensysteme erfasst und angepasst werden. Rückbau von Drainagen, Waldumbau wird empfohlen und sollte fokussiert werden. Ja, und so weiter. Also das sind Maßnahmen aus einem Steckbrief und so soll das in allen Flussgebieten erfolgen und dann ja auch mit unserer Unterstützung und unter Koordinierung und Leitung der Flussgebietsmanager umgesetzt werden. So, damit bin ich am Ende. Vielen Dank und stehe für Fragen zur Verfügung.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Burger. Wie gesagt, nochmal Entschuldigung, dass wir Sie jetzt ein bisschen gedrängt haben, aber wir haben Sie jetzt natürlich am Ende der Veranstaltung etwas stärker eingebunden. Wir haben nur einen Kurzvortrag von Herrn Müller, das würde ich nur nochmal sagen. Also wir hoffen, dass wir aber trotzdem relativ pünktlich schließen können. Da die Bitte, wir haben jetzt drei Rückfragen, die Rückfragen sozusagen sehr präzise und kurz zu setzen. Wir können ja im Chat machen wir das ja auch schon fortsetzen und dass wir die drei Fragen zusammennehmen, dann kann Frau Burger sie beantworten. Zunächst einmal Herr Ganschow, bitte.
Ja, vielen Dank für den Vortrag, liebe Synöve. Also wir kennen uns auch, deswegen sage ich mal Hallo. Ich habe zwei Fragen. Und zwar geht es ja bei der Betrachtung um kurzfristige oder langfristige Maßnahmen. Ne? Also ich beziehe mich mal jetzt kurz mal auf die kurzfristigen Maßnahmen, wo wir dann wieder so ein bisschen bei der Frage sind des Vollzugs, den ich vorhin ja schon mal angefragt hatte im anderen Zusammenhang. Ich habe zwei Beispiele, zum Beispiel die Entnahme von Oberflächenwasser für das Kühlwasser eines Bahnstromkraftwerkes. Ne? Wenn die Ampel auf Rot steht, kann das Kühlwasser nicht entnommen werden. Wie geht man damit um? Weil da sind ja sozusagen dann auch Entscheidungen der unteren Wasserbehörde, glaube ich, mit betroffen, ne? Also Wasserentnahmeentscheidungen, da muss man ja eigentlich irgendwie den Vollzug organisieren. Das zweite Beispiel, und da geht es um die landkreisübergreifende Thematik, zum Beispiel bei der Plane, also bei dem Fließ der Plane, gibt es schon immer Probleme, dass diese landkreisübergreifenden Diskussionen und Verzahnungen nicht funktionieren, die dazu führen, dass dann zum Beispiel die Plane entweder trocken fällt im unteren Raum, ne, oder zu viel Wasser führt. Und das sind eben Fragen, die alle in dieser Vollzugsebene anzusiedeln sind und die schnell entschieden werden müssten und die eigentlich vom Ministerium aufgrund der Fachaufsicht und der Rechtsaufsicht ja irgendwie mit koordiniert werden sollten. Da wäre meine Frage, neben dieser langfristigen Planung, die sehr wichtig ist und gut ist, dass man ja auch die kurzfristigen Fragen vielleicht erstmal analysieren und abarbeiten sollte. Und
ja, danke schön. Ja. Wir will es gleich weiterleiten. Zunächst mal ja. Frau Engelhardt, bitte.
Ja.
Frau Engelhardt zuerst, ja.
Ja, ich habe auch noch eine Frage zu der Niedrigwasserampel. Also die zeigt uns ja zum Beispiel, wenn sie rot ist, kritische hydrologische oder hydrogeologische Situationen an, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie schließen Sie denn aus einem bestimmten Abfluss auf die Wechselwirkung des Grundwassers in Ihrer Betrachtung? Also was zeigt Ihnen das denn an für das Grundwasser?
Danke, ja, nochmal die Frage der Ampel und was sie bedeutet. Und jetzt habe ich als letztes noch Herrn Jeremitsch, bitte, ja.
Ja, vielen Dank, Herr Renn, da Sie ja gebeten haben, kurze Fragen zu stellen. Dann stelle ich die kurz an Frau Burger. Und zwar, wie ist es geplant, bei der Umsetzung die Wirtschaft einzubeziehen? Ist es überhaupt geplant? Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Frau Burger. Ja, Sie haben vier Fragen jetzt, zwei von Herrn Kranschow und dann die beiden anderen, bitte.
Ja, also die erste Frage zum Vollzug, also unser Ansatz ist es schon, vor allem auch die Wasserbehörden mit dieser Herangehensweise zu unterstützen und das notwendige Wissen, was eben für die Anpassung von Wasserentnahmen erforderlich ist, dadurch erstmal zu erfassen und also den Bedarf dafür zu erfassen und das dann auch zu schaffen, damit diese Schritte gegangen werden können. Also die Problematik, dass viele Entnahmen ja gar nicht erfasst sind, also keine wasserrechtliche Erlaubnis haben und deshalb auch gar nicht beschränkt werden können. Das steht ja schon vorne dran. Und die erlaubten Entnahmen, die können nur beschränkt werden, wenn man auch Nachweise für die Wasserknappheit und die Problematik hat und vielleicht auch einen nahegelegenen Pegel und so weiter. Und da muss man sich im Flussgebiet dann der Sache annähern und gucken, wann kann man diesen Schritt gehen. Ja, und deshalb ist das natürlich wichtig. Also mit Allgemeinverfügungen sind ja diese erlaubten Entnahmen nicht erfasst. Deshalb muss das Zug um Zug durch die Wasserbehörden dann erfolgen, die Beschränkung erlaubter Entnahmen. Und das funktioniert noch immer auf einer anständigen Wissensbasis und die soll verdichtet werden dahingehend. Und auch die Länder, landkreisübergreifende Zusammenarbeit soll eben durch diesen flussgebietsbezogenen Ansatz funktionieren. Das ist genau der Punkt, dass viele Probleme sich daraus ergeben, dass die Kommunikation da bisher noch nicht optimal läuft. Und eben auch zwischen Land und Landkreisen, zwischen LFU und Wasserbehörden. Also das ist der große Wunsch oder die große Hoffnung dabei, jetzt über diesen Weg dann zu verbessern. Und zu Frau Engelhardt, also die Ampel, die ist natürlich jetzt, die bildet nur ab, wie der Mangel ist, also ein Rückschluss zum Grundwasser, den kann man daraus noch nicht erkennen. Also das wird sich in den Flussgebieten dann eventuell ergeben, dass man seit 5 Jahren hier auch Grundwasserpegel mit einbeziehen und diese Erfassung der Situation im Flussgebiet dann an verschiedenen Faktoren festmachen. Momentan bildet die Ampel nur ab, dass es schon alles zu spät ist. Und die Wirtschaft wird einbezogen über die Entnahmen natürlich und Einleitungen. Also ansonsten.
Ja, aber es geht natürlich auch darum zu sehen, ob die Belange und Interessen der Wirtschaft dann auch mit berücksichtigt werden. So hatte ich ja in Ihrem Mitschein auch verstanden. Aber ich glaube, das kann er vielleicht nochmal bilateral mit Ihnen dann ausmachen, dass man das auch sicherstellen kann. Wir haben jetzt ein bisschen ein Problem. Wir haben eigentlich noch offiziell 7 Minuten. Wenn wir noch 10 Minuten überziehen, mehr brauchen wir nicht. Aber ich würde natürlich gerne Herrn Müller noch letztens die Gelegenheit geben. Das war ohnehin als Kurzreferat gedacht, also nur maximal 10 Minuten. Vielleicht kann man es auch etwas kürzer machen, Herr Müller, ja, dass wir dann nur noch eine ganz kurze 2-3 Minuten Schlussbilanz ziehen. Also keine große Diskussion mehr Ihres Beitrages. Aber ich würde gerne Herrn Müller, denn das Thema Regenwassermanagement ist natürlich auch etwas, was wir schon mehrfach angesprochen haben, aber noch nicht wirklich diskutiert worden ist. Herr Müller, wenn Sie es schaffen, in weniger als 10 Minuten wäre es sehr gut, ja, damit wir dieses Thema dann auch noch abschließend behandeln können. Bitte, Herr Müller.
Schönen Dank, ich gebe mir alle Mühe. Hört man mich?
Ja, man hört Sie.
Wunderbar. Gut, also mein Name ist Müller, ich bin Kollege von Frau Burger und arbeite hier im Referat Hochwasserschutz im Ministerium. Und darum soll es jetzt auch gehen, nämlich eigentlich gar nicht so sehr um das Regenwassermanagement. Es geht jetzt zum Abschluss dieser Veranstaltung, die sich eigentlich um zu wenig Wasser in der Landschaft immer gedreht hat, geht es jetzt als grünen Abschluss nochmal um zu viel Wasser, nämlich, so hatte ich es, so hatten wir es ja auch besprochen, ich spreche mal kurz über das Thema Starkregenrisikomanagement. Das ist ja die Kehrseite des Klimawandels. Wir bekommen also nicht nur längere Trockenperioden, sondern wir rechnen auch mit stärkeren und heftigeren Niederschlagsereignissen, wobei das für den Starkregen gibt es an sich gar keine richtige Definition. Wir orientieren uns da an den Wetterwarnstufen des deutschen Wetterdienstes. Das Thema Starkregen beschäftigt uns auch gar nicht erst seit den schlimmen Ereignissen an der Ahr, sondern wir diskutieren da schon eine ganze Weile länger drüber, haben im Land Brandenburg auch eine Arbeitsgruppe dazu eigens eingerichtet, die also aus Mitgliedern des Landesumweltamtes und des Ministeriums besteht und das sich also zur Aufgabe gemacht hat, was können wir am Thema Starkregen tun. Und hier geht es anders auch, als der Thema der heutigen Veranstaltung war, weniger um die Frage der Wasserbewirtschaftung, also wie können wir sozusagen Niederschläge besser irgendwie zurückhalten, sondern hier geht es tatsächlich um Gefahrenabwehr. Es geht also um das Hochwasser, das sozusagen durch einen starken Niederschlag ausgelöst wird. Ich werde immer wieder mal gefragt, wäre es denn nicht möglich, Starkniederschläge auch zu speichern in der Landschaft, um das Wasser dann nachher zu nutzen. Da muss man wirklich differenzieren. Niederschlagswasserspeicherung und in der Landschaft halten und nutzen ist gut und richtig. Für den Starkregen, nach dem, was wir als Starkregenereignis ansehen, ist es grundsätzlich nicht richtig. Das hat vor allen Dingen einen Grund, nämlich, dass diese Starkregenereignisse, das hat auch nochmal eine Studie des Deutschen Wetterdienstes gemeinsam mit den Versicherern haben, die das gemacht, wie verteilen die sich denn überhaupt das über Deutschland? Und da muss man feststellen, diese wirklich starken, kurzzeitigen Ereignisse verteilen sich praktisch regellos. Das heißt im Umkehrschluss, sie können praktisch überall auftreten. Und wenn das so ist, dann kann ich nicht auch gezielt irgendwo eine Anlage hinstellen, mit der ich dann dieses Regenwasser auffange oder irgendwie bewirtschafte. Das ist der eine Aspekt. Und der andere, in einem wirklichen Starkregen ist es auch immer viel zu viel Wasser. Also es ist sehr schwierig, dafür passende Anlagen zur Bewirtschaftung zu dimensionieren. Also unsere Starkregenvorsorge nochmal Gefahrenabwehr. Wir wollen hierbei in erster Linie die Kommunen unterstützen, die Städte und Gemeinden. Das sind hier die Hauptakteure. Wir wollen die unterstützen durch Fachwissen, durch Bereitstellung von Daten. Und wir sind im Augenblick an der Erarbeitung einer Förderrichtlinie. Und damit wollen wir die Erarbeitung von Konzepten zur Starkregenvorsorge unterstützen, die durch die Kommunen zu beauftragen ist und später auch die daraus abgeleiteten Maßnahmen. Da stehen uns dann so in der Förderperiode EFRE, das sind bis 2027 geht das noch, so etwa 25 Millionen Euro hoffentlich zur Verfügung. Da können wir also ein bisschen was machen, insbesondere denke ich mal, was die Konzepte angeht. Für Maßnahmen ist solch eine Summe natürlich schnell aufgebraucht. Ja, das wäre vielleicht erstmal das, was ich in aller Kürze dazu sagen will. Vielleicht gibt es ja dazu noch ein paar Nachfragen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Müller, auch, dass Sie sich so an die Zeit gehalten haben, sodass wir tatsächlich uns jetzt sozusagen auch wieder einigermaßen im Zeitrahmen bewegen. Ich finde es immer gut, wenn man sagt, wir machen bis 12.30 Uhr, dass wir dann auch wirklich ungefähr in dieser Zeitachse bleiben und würde einfach bitten, wenn hier noch ganz besondere Fragen kommen von anderen, dass es dann bitte an uns schicken. Wir geben es dann weiter an Sie, Herr Müller, ja, dass wir es dann auch beantworten können. Ich würde jetzt gerne freue mich drüber. Ja, ich sehe auch schon welche im Chat. Wir werden den Chat natürlich auch kopieren, ja, und das soll die Fragen dann auch haben. Es gab ja auch eine Reihe von Kommentaren, die jetzt nicht direkt hier geäußert worden sind, sondern im Chat geschrieben worden sind, die gehen natürlich auch nicht verloren. Zwei Dinge, die ich kurz sozusagen hier noch zusammenfassen möchte. Ich glaube, heute ist sehr deutlich geworden, dass Trockenheit und Trockenperioden, Dürreperioden ein Problem in Brandenburg sind und dass wir damit zunehmend Klimawandel auch mit mehr Probleme in der Richtung rechnen müssen. Das wird alles verstärkt durch den Klimawandel, so gesagt, aber auch durch zunehmende Entnahme und natürlich auch durch Landnutzung. Kieferbergwerke sind genannt worden. Also ich glaube, da haben wir uns alle geeinigt, dass das tatsächlich ein Thema ist, mit dem wir es intensiver behandeln müssen. Ob die Grundwasserdargebote, sagen die heute nun etwas kontroverser diskutiert worden sind, sozusagen der Entnahmefrequenz, die wir heute haben, entsprechend, darüber war mal etwas kontrovers in der Diskussion. Ich glaube, das bedarf auch nochmal einer stärkeren Klärung. Auf der anderen Seite ist es klar, dass wir, wenn wir weiter mit diesen Trockenheiten zu rechnen haben, dass dann insgesamt natürlich auch der Grundwasserspiegel stärker beansprucht wird. Also von daher ist sicherlich hier zumindest langfristig auch eben eine entsprechende entsprechende sehr ökologisch verträgliche und, ich sag mal, eingeschränkte Nutzung sinnvoll. Und dann haben wir zum Schluss eben noch das Thema Starkregen übernommen. Das sind wir nicht mehr noch vertieft, aber sollten wir natürlich auch im Auge behalten, weil mit zunehmendem Klimawandel natürlich solche Starkregenereignisse dann eben auch zunehmen werden und wir dafür gewappnet sein müssen. Wie geht es jetzt weiter? Wir werden also versuchen, aus den Dingen, die wir heute gelernt haben, etwas zusammenzufassen. Es soll ja eben auch so etwas wie ein Dokument auch an die Landesregierung weitergegeben werden, wo wir den Eindruck haben, dass hier Handlungsbedarf besteht. Ich glaube, den haben wir heute an vielen Stellen auch feststellen können, wo wir auch sehen, dass wir ja hier noch mehr, auch ambitioniertere Vorhaben umsetzen müssen, um auf der einen Seite ein ausreichendes Wasserangebot für Brandenburg zu haben, gleichzeitig aber die ökologischen Funktionen zu erfüllen, die mit dem Wasser verbunden sind und schließlich natürlich auch die Attraktivität von Brandenburg als, ich sag mal, Wirtschaftsstandort, als Tourismusstandort, als Lebensstandort auch zu erhalten. Das ist ja in allem unserem Sinne. Zum Schluss möchte ich noch den Personen danken, die sich hier in besonderer Weise eingesetzt haben. Zunächst mal ganz herzlichen Dank, Herrn Stock, der das Ganze sozusagen initiiert und auch hier im Wesentlichen strukturiert hat. Ich darf mich bedanken bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Institut, vor allem natürlich ihrer Matuschke. Frau Dr. Matuschke hat sozusagen hier die gesamte Logistik übernommen mit ihren Mitarbeiterinnen. Und natürlich dann auch an das MLOK, das Ministerium, das hier eben mitgewirkt hat, auch sich auch in der Struktur beteiligt hat. Und letztlich natürlich den Referentinnen und Referenten und all denen, die es hier so gut mitdiskutiert haben. Ich glaube, wir haben hier wirklich einiges Neues gelernt. Noch können noch nicht alles sozusagen verarbeiten innerhalb von 3 Stunden. Aber ich denke, das wird uns auch gelingen. Und wenn Sie noch weitere Nachfragen haben oder wenn Sie noch Impulse haben, bitte an uns schicken. Wir würden sie gerne sammeln, damit wir dann insgesamt auch ein gutes Papier insgesamt hinterher an die Landesregierung weitergeben können. Und Herr Stock hatte ja auch schon deutlich gemacht, wenn wir das Ganze dann auch noch weiter verschriftlichen können, wäre das sicherlich auch ein Meilenstein in der besseren Bewirtschaftung von Wasserhaushalten in Brandenburg. Mit diesen Worten möchte ich dann gerne sozusagen mit 2 Minuten Verspätung den Workshop für heute beenden. Darf ich ganz herzlich für Ihre Bereitschaft zuzuhören, mitzudiskutieren, mitzudenken, bedanken. Es war toll. Wir haben 78 Anmeldungen bekommen. Wir hatten 78 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sogar zwischendurch mal 79. Also das ist wirklich ganz hervorragend, das Interesse, das wir hier gefunden haben. Und wir werden hier an der Stelle natürlich auch weitermachen, damit all das, was wir heute gehört haben, dann auch in die richtigen Kanäle weitergeführt werden kann. Dann wünsche ich Ihnen jetzt frohe Osterfeiertage. Entspannen Sie sich, lassen Sie sich ein paar Ostereier schenken und dann freuen wir uns wieder, Sie im Nachostern dann auch zu neuen Impulsen für eine Wasserwirtschaft zu gewinnen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.